andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten, und mit mir ist der wunderbare Fabian Februch. Hallo Febru, wie geht's und wo steckst
du? Guten Morgen Sven, ich stecke zu Bern, bei mir daheim, in Elfenau sozusagen. Ich weiss gar nicht, kennst du eigentlich die Elfenau zu Bern?
Wenn du jetzt nicht gesagt hättest, ob ich das kenne, dich frage, was zum Teufel ist die Elfenau?
Es ist ein Quartier, ein schönes Quartier in Bern, Ausfahrt Richtung Schweizerischer Fußballverband. Ein paar hundert Meter weiter kommt Muri, steuergünstig. Mir hat es leider nicht gelangt, dort zu wohnen. Ich lebe noch in nicht so steuergünstigen Gemeinde oder Stadt Bern. Genau. Sehr schön, nachher Aare. Super hier, nachher Stadt. Von dem her.
Ja, wie oft treibst du dich vom Fußverband um? Hast du ein Hausverbot?
Ich kann zu Fuß gehen. Nein, kein Hausverbot. Nein. Aber sehr nah. Weißt du, wo er ist, oder? Der Fußballverband.
Mhm. Mhm.
Gut, also genau da. Und du, wo bist du?
Im Büro. Jemand muss ja arbeiten, weißt du?
Homeoffice. Kennst du, oder? Ja, was, also erstens mal, was für ein Weekend. Zweitens mal, unglaublich, was da alles los ist im Fußball. Ist mir vorhin fast schlecht geworden, als ich gesehen habe, was wir alles dürfen besprechen. Wie hast du das Wochenende verbracht?
Ja, sicher nicht wie du beim Formel 1 schauen. Hintergrund, der Februar hat gesagt, ja, wer hat Formel 1 gewonnen, ist doch ein Rennen gewesen. Und ich so, nein. Ja, aber Miami? Nein, das war letzte Woche gewesen. So wie zum Thema Aktualität, man ist dran, gell?
Randspontan. Also es war genau so gewesen, ich habe gestern Abend Sky Formel 1 gesehen, Rennen in Miami. Ich dachte, oh, das ist auch noch. Aber ich habe natürlich nicht eingeschaltet, was mich auch nicht interessiert. Aber ja, das war wahrscheinlich eine Aufzeichnung gewesen, in dem Fall.
Wahrscheinlich, ja. Ja, wie habe ich das Wochenende verbracht? Mit Arbeiten auch. Ich habe viel Fußball geschaut. Deshalb können wir hoffentlich gut darüber reden.
Also ich werde schon noch etwas zu meiner Ehrrettung sagen. Mir hat letzte Woche jemand gesagt, Gottverdammt, ich schaue schon jede Sportart. Dort ist es konkret um Snooker gegangen. Es war ja Snooker eine WM in den letzten 2-3 Wochen. Und von dem her, ich verfolge schon sehr viele Sportarten, muss aber zugeben, Formel 1, da bin ich wirklich los, da habe ich abgegeben, schon vor etwa 20 Jahren. Und ich höre ja auch viel, dass sie sagen, ja, mit den neuen Regeln und so, sind ein bisschen langweilig. Also, kannst du schnell bestätigen, du als Formel 1-Aficionado, das gar nicht
ich so... Ich bin kein Formel 1-Aficionado.
Ah, okay.
Also, ich schaue das und du das verfolge, wenn ich arbeiten muss. Und sonst eigentlich nicht. Bei mir hat es hauptsächlich abgestellt, wo es nicht mehr dürfen nachdanken. Das ist auch schon ein Zeitchen her, würde ich mal meinen. Aber immer mal wieder so, es gibt schon spannende Zeiten, spannende Phasen, wo auch die Rennen dann extrem spannend sind. Aber oft ist es halt einfach auch ein Start-Ziel-mässiges oder irgendwie ein Team, das jedes Jahr raussticht. Darum verliert er schon ein bisschen den Reiz. Aber ich würde trotzdem sagen, es hat einen extremen Boom, auch durch die Drive to Survive und so, die Dokumentationen sicher gewonnen.
Gut, wie du siehst, habe ich ein New York Knicks T-Shirt an. Wir sind mit einem 4-0 weitergekommen gegen Philadelphia 76ers, Eastern Conference Finalists. Das ist unser Jahr nach über 50 Jahren. Wir glauben fest daran. Gleichzeitig ist mein Hockey-Team Philadelphia lustigerweise 4-0 ausgeschieden. Aber ja, verfolgst du US-Sport-Playoffs oder bist du da überhaupt nicht dabei?
Nein, ich bin zu wenig dabei, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, ich habe schon viele Spiele gesehen. Also live vor Ort gesehen, aber ich bin jetzt zu wenig am Schauen, was da so passiert. Nichts verbinde ich einfach immer mit viel zu teuren Eintrittspreisen, für das sie jahrelang nichts gewonnen haben. Aber es ist halt, wenn du dort eine Station im Madison Square Garden hast, dann bist du automatisch natürlich teurer als andere Teams in der Gegend.
Stell dir vor, die kommen in den Finale, NBA Finals, gegen Oklahoma wahrscheinlich. Da hast du dann eher, dass ich dort WM-Preise eigentlich ein Schnäppchen dagegen im Fußball
wäre. Ja, da bin ich nicht so sicher,
Ja, gut, also... was übrigens auch war das Wochenende, 37'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ist der GP von Bern. Ich bin mit meinen Kindern der Altstadt-GP gesäckelt, in Brasilien, lieblich. Bin ich schön angeführt worden. Man merkt, dass die Fußball-WM näher rückt. Es hat viele Joggerinnen und Jogger mit Schuttliebling gehabt. Ist das ein Thema gewesen, 20 Minuten, der GP von Bern? Weißt du, wer gewonnen hat?
Der Fabian Rauch.
Da ist mit seinem Sohn gesäckelt. Vorher noch das Fußballturnier, keine ideale Planung gewesen.
Nein, haben wir gar nicht verfolgt.
Dominik Lobalu, irgendwie ein 52er-Kilometer Schnitt auf 16 Kilometer. Also ich bin nur noch kurz gesäckelt, der Anschlag gegeben. Und ich habe noch ein bisschen geschaut, es war wirklich super Wetter gewesen, und es war ein sehr schöner Anlass. Ich bin nicht so der Jogger oder gar nicht, aber ich muss sagen, das Volksfest, mega schöne Ambiance in wunderschönen Stadt Bern. Und wie die besten Läuferinnen und Läufer da, ob bei Kilometer 15, wenn es nicht der Aargauerstall da raufgeht, beim Bärengraben, den kennst du hoffentlich.
Natürlich.
Unfassbar, wie parat das die sind. Also ja, das ist schon beeindruckend gewesen, ob es nur eine Randsportart ist.
Fast so beeindruckend wie der Cyborg, der Arda, der 600 Kilometer gerannt ist. Knapp Ziel nicht erreicht, von den 96 Stunden, also das hat er deutlich nicht erreicht, aber dennoch eine riesen Leistung, das müssen wir trotzdem auch nochmal würdigend erwähnen. Also unfassbar, wie man das kann menschlich so wenige Tage so viele Kilometer zurücklegen, das ist crazy.
Ich muss da dazu auch noch etwas sagen, da haben wir Randsportarten so ausführlich abgehandelt wie noch nie. Eva Hürlimann, Extremtriathletin, bin ich befreundet, habe im Sportlehrer bei sie geschrieben, ist im Moment in Rio de Janeiro, der schönsten Stadt der Welt, und die macht 10 Triathlons am Stück im Moment. Also zuerst, und zwar zuerst schwimmen, im Moment ist sie im Velofahren, unbedingt googeln und man kann alles live verfolgen. Und dann noch säckeln, 10 Triathlons nacheinander. Sie ist erst, Bernerin natürlich, vor allen Männern auch. Aber stell dir das mal vor, und sie trainiert gar nicht so krass. Es ist also wirklich beeindruckend, was sie leistet. Und ja, krass, wirklich krass. Gut.
Fast abgeschlossen, Randsportart. Und ich glaube, wir reden lange darüber, aber hey, wir nehmen unsere Zeit. Diese KWM startet die Woche. Am Freitagabend geht es los, Freitagnachmittag respektive. Aber am Abend spielt die Schweiz gegen die USA. Wie verfolgst du das Turnier?
Ja, ich lese im Moment recht viel. Ich finde, die Schweiz hat ein cooles Kader zusammen. Die NHL-Spieler so früh wie noch nie dabei und so weiter. Ich glaube auch, der Fall Fischer wird logischerweise wird er immer über dem Turnier hängen, wie so eine dunkle Wolke. Aber ich glaube, es wird nicht einen Einfluss haben auf die Leistungen. Ich muss dir aber ehrlich gesagt sagen, jetzt haben sie 730 Testspiele gehabt. Jetzt haben sie 7 Vorrundenspiele. Aber eigentlich ist ja, das wichtige Spiel ist der Viertelfinal. Also ja, der Modus, ich sage es jedes Jahr wieder, ist schon ein bisschen cringe, darf ich das so sagen. Mhm. Aber es ist, wie es ist. Und da gibt es halt 7 hoffentlich schöne, ich habe vorhin das Wort Volksfest gebraucht. Ich hoffe, die WM wird ein Volksfest. Mindestens in Freiburg wird es so sein. Zürich weiß ich nicht genau, wie fest das der Sportstadt sieht. Aber der Viertelfinale wird entscheiden, ob es ein gutes Turnier ist für die Schweiz. Ist relativ simpel, oder?
Ja, ich finde, du hast es sehr gut analysiert. Das Ding ist halt bei diesen 7 Vorrundenspielen, du musst halt in eine Position kommen, dass du im Viertelfinale nachher nicht eine der ganz Top-Nationen hast. Weil sonst ist dann auch mal vorbei, das Abenteuer. Und ich meine, wenn du im Viertelfinale überstehst, kämpfst du schon mal Medaille. Das heisst, das Turnier ist schon ein Erfolg, kann man fast schon sagen. Aber natürlich als Schweiz, nach so vielen WM-Silber jetzt, ist Gold das Ziel an der Heim-WM. Und das ist auch mein Weltmeistertipp ist die Schweiz. Wenn die Schweiz nicht wird, wird Schweden. Und weißt du, wieso das so ist? Wenn ich dann in den USA, egal, wenn wir dort sind für die WM, haben alle das Gefühl, die Schweiz ist Weltmeister im Eishockey. Auch wenn es Schweden ist. Das soll ich dann auch nicht verneinen.
Also, ja weißt du, also es ist sehr schwierig. Russland ist ja seit Jahren nicht mehr dabei. Von dem her gibt es 4-5 Nationen, die Weltmeister werden können. Ich glaube, es wird ein Europäer. Ja, ich glaube, Kanada, USA, ist ja, die werden zwar sicher auch gute Spieler dabei haben. Ja, ich gehe auf Schweden. Und damit zur Frage vor Wochen, wenn du schon die Shoot-WM erwähnt hast. Panini-Bildli, das letzte Mal, da musste ich schon ein bisschen rennen, wo die Nachricht kam, dass Tops oder Fanatics das zweitletzte Mal, stimmt, WM30 ist sie noch bei Panini. Aber ich habe natürlich wahnsinnige Erinnerungen. 1986 zum ersten Mal gesammelt. Letzte Woche ist es losgegangen. Sammelst du und wie hast du das Fieber aufgenommen in Zürich?
Ich sammle gar nicht. Ich habe gar kein Fieber dafür. Ich habe zuletzt 2010 gesammelt. Und ich glaube zum ersten Mal 2006, sorry. Das heisst, ich habe wirklich nicht so viel Panini-Sammelerfahrung, ehrlich gesagt. Darum hat es mich auch relativ kalt gelassen. Ich finde es auch jedes Mal immer, also man kann darüber diskutieren, aber mich stört am meisten, dass einfach teilweise Spiele drin sind, weil es halt so früh muss produziert werden. Mir ist das durchaus bewusst, dass nicht kannst warten, aber dort hat es jedes Mal Spiele, die noch keine Rolle werden spielen oder gar nicht dabei sind. Und das Jahr ist wahrscheinlich noch extremer als jemals zuvor, bei 48 Teams. Es ist teurer als jemals zuvor. irgendwie komme ich gar nicht ins Sommerfieber rein.
Ja, ist natürlich so, Rodrigo ist zum Beispiel dabei von Brasilien, wo ja, dünkt es mir schon relativ lang klar ist, dass er nicht dabei sein kann. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, der hat natürlich eine Vorlaufzeit, Millionen von Heftchen produziert. Es gibt übrigens auch wahnsinnig viele Fake-Anbieter, gerade auf Social Media, die das ja auf Hochglanz drucken, da kannst du es dann ausdrucken, zu einem Spottpreis. Es ist schon sehr teuer geworden, es ist schon, wie alles im Leben schlussendlich, es ist schon ein Hype. Und gerade, weißt du, meine Erinnerungen, ich sehe mich immer noch als 8-Jähriger im Königsbad, mit einem Stapel doppelt und dann hat der Matthäus, es war dreimal das Weg vom Ungar und so weiter. Es sind schon schöne Kindheitserinnerungen und unser Sohn natürlich unbedingt wollte sammeln. Und wir haben jetzt tatsächlich, letzte Woche hat ein grosser Detailhändler, ich glaube, das Angebot läuft noch 2 Tage. Die Box ist ja für 89 Franken genommen, mit 100 Päckchen drin. Aber dort, eben, es gibt ja die Berechnungen, mehrere 100 Franken, vielleicht sogar mehr als 1000 Franken. Es ist schon ein bisschen crazy, aber ja, jetzt entschieden, wir machen es noch einmal und natürlich muss man dort tauschen und ja.
Das ist es ja glaube ich ein bisschen, oder? Du kannst ja den Preis relativ tief behalten, wenn du wirklich aufs Tauschfieber gehst. Und es wird garantiert wieder Tauschbörsen geben in den Einkaufszentren in der Schweiz, wie es jedes Jahr, also wie es jedes Turnier gibt. Und ich glaube, du musst einfach halt, dass du nicht zu viel ausgibst, musst du einfach dort hingehen, oder? Würde ich jetzt mal meinen.
Ja, und gleich, eben, es ist teuer. Aber ich muss schnell etwas Lustiges erzählen. Und zwar, eben, es sind 100 Päckchen drin. Und die Kinder haben dann irgendwie 10, 15 Päckchen aufgetan. Und irgendwann hat der Sohn gesagt, oh, ja, noch kein einziger Brasilianer nach 10, 15 Päckchen. Und ich schwöre bei Gott, es klingt jetzt ein bisschen unrealistisch, ich habe das Päckchen aufgetan. Der erste Spieler, der kommt, ist der Lucas Paqueta, also ein Brasilianer, der allererste Spieler. Und dann im gleichen Päckchen Courtois Valverde Gnabry. Also der Sohn hat gemeint, wow, unglaubliches Päckchen. Dann haben sie weiter aufgetan, irgendwie nach 40 Päckchen. Du nicht wieder eins auf, also das war heute Morgen. Gewesen. Ein Brasilianer drin, der Danilo. Also ich interpretiere das als gutes Omen für die WM, dass Brasilien, wo ich ja unglaubliches Herzblut habe, eine grosse Rolle wird spielen.
Ja, schön, freut mich. Ja, sie kommt immer näher, die Fußball-WM. Ich meine, genau in einem Monat, heute in einem Monat, geht das Turnier los. In 9 Tagen ist Kader bekannt, glaube von der Schweizer Nationalmannschaft. Was beschäftigt dich am meisten jetzt wegen dieser WM eigentlich so?
Ja, also es ist noch weit weg. Wirklich weit weg, so weit wie noch nie einen Monat vorher. Und das hängt natürlich mit vielen Faktoren zusammen. Also am meisten beschäftigt mich schon diese Problematik, die politische Problematik. Ich weiss, man sollte das nicht zu fest mischen, aber wenn ich höre, dass der Iran noch keine Visa hat, die ganze Delegation, wenn ich höre, was da passieren kann im Krieg schlussendlich im Iran im Moment. Ja, es ist eine traurige Situation, es ist schwierig und ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich dir ehrlich sagen. Ich hoffe natürlich wie alle anderen Menschen auch, dass sich das irgendwie beruhigt, aber man darf auch nicht naiv sein. Und das ist das, was mich im Moment beschäftigt. Natürlich auch schaue ich, welche Schweizer Spieler sind in Form. Ich persönlich, der Neymar, ist sehr gut drauf, hat gestern wieder ein Goal geschossen, hoffe sehr, dass er dabei ist. Aber eben, dann denke ich wieder, ja, spielt es jetzt eine Rolle, wenn ich die Welt anschaue. Ich bin so ein bisschen hin und her gewesen im Moment. Ich hoffe, du spürst mich. Wie geht es ja. dir?
Ja, also die politische Situation ist sicher das Hauptthema, das auch mich beschäftigt. Ich bin dann vor Ort an dieser WM. Es nimmt mich schon wunder, wie das genau vor Ort wird sein, alles. Wie das klappt mit der Einreise und so. Weiß man ja nie. Ich bin aber positiv gestimmt natürlich. Mich beschäftigt noch extrem Planung, so die Reiseplanung. Weil wir sind ja vor Ort und die Nazi begleiten. Das muss dann doch ein bisschen immer wieder etwas dahinter sein. Ja, was machen wir dann und dann? Und auch die ganze Redaktionsplanung, weil das ist dann ein Riesenturnier, das dahinter steckt, mit dem Zeitunterschied von 9 Stunden von San Diego, wo Nazi stationiert ist auf Zürich. Das ist schon etwas, was mir, wo mich beschäftigt, im Magen liegt ein bisschen. Aber es ist auch eine extreme Vorfreude da. Man muss sagen, für mich ist es mein erstes Turnier, meine erste WM. EM hatte ich schon, aber meine erste WM, Weltmeisterschaft vor Ort. Und deshalb hoffe ich, dass natürlich einigermaßen alles funktioniert und der Politik wirklich nicht so eine riesige Rolle wird spielen. Respektive einfach mal politisch, Sport ist auch politisch, ich glaube, das muss man einfach mal akzeptieren. Aber dass es einfach eine kleinere Rolle spielt als erwartet.
Ja, weißt du, all die Auswüchse, Trump, Infantino, es ist schon grusig, muss ich ehrlich sagen. Und lustigerweise ist das erste Turnier seit 2002, wo ich beruflich nicht dabei bin. Und eigentlich habe ich mich mega gefreut, ursprünglich mal USA, wo ich ein super Land, ein Reiseland finde, Kalifornien. Und so, aber jetzt habe ich mich so ein bisschen auch darauf eingestellt. Ich freue mich so eben mit den King-Matches zu schauen, mit den Kollegen. So ein bisschen. Ich habe noch nie eine WM, also seit 24 Jahren, in der Schweiz erlebt. Wie ist da die Ambiance? Ich höre immer nur super schön, Sommerabend und so. Ich bin auch den Spielplan ein bisschen durch und es hat natürlich viel coole Spiele mit europäischen Teams am Abend, 9, 10 Schweizer Zeit. Von dem her, ja, freue ich mich dann auch schon. Wobei, ehrlich gesagt, muss ich sagen, eben die Vorrunde, ich weiß nicht, wie viel Spiel, ist jetzt schon noch nicht so viel drin. Also, es ist,
aber das ist das Geile an einer WM, Febu. Das ist das Geile an einer WM, sind die Vorrundenspiele, wo du einfach kannst Fußball schauen kannst. Eben, das ist jetzt mit dem Zeitunterschied das Problem. Für mich jetzt eben nicht, weil ich halt dort bin, aber normalerweise ist das Geile, dass du einfach kannst Fuss einschalten am Nachmittag. Normalerweise jetzt bei uns am Abend. Sind trotzdem meistens zwei Spiele, wo man kann zeitlich schauen kann. Wo einfach geil ist, du einfach einschalten und du weißt, an diesem Tag läuft Fußball. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob es Curaçao gegen Ecuador ist. Oder? Man schaut es ja trotzdem, wenn es zeitlich passt.
Ja, also am 4. Ich habe gesehen, am 4. als Eintritt in meine analoge Agenda. Am 4. ist mal Haiti-Schottland. Ich glaube, das stellt der Wecker nicht. Aber die Türkei spielt zum Beispiel mal am 6. Uhr morgen, also Schweizer Zeit. Das ist. Ja, es ist wild, es wird sicher
intensiv. Österreich hat doch Pech gehabt. Die Schweiz hat extremes Glück. Die Schweiz hat ja dreimal um 9 Uhr Spiel am Abend. Also perfekt eigentlich, wirklich Primetime für Fußball, wenn man die Champions League und so anschaut. Und dann kommt Österreich, der irgendwie in der Nacht spielt und am Morgen um 5.40 Uhr oder so. Also ganz wilde Zeiten. Da sind wir schon gut davor gekommen.
Gut, WM wird uns gross beschäftigen.
Warte, ich muss den Übergang machen.
Okay, bin gespannt, wie du das herbringst.
Ja, du hast WM, oder? Wir wissen alle, der Gianni Infantino kommt ja aus der Schweiz und ist ein Walliser. Und unser Team der Woche ist aus dem Wallis, der FC Sion. Voll Spiel in Serie gewonnen. Und teilweise auf überzeugende Art und Weise nicht glücklich. Jetzt gemäß Zuberbühler, und er im Blue gesagt hat, mittlerweile Favorit Nummer 1 auf Platz 3, auf Rang 3, dass sie noch Lugano abfangen nach dem Spiel. So weit wie die nicht gehen, aber Platz 4 werden sie sich sicher schnappen. Und wenn St. Gallen den Cup-Final gewinnt, kommt sie auf Europa. Und das ist durchaus verdient.
Ja, ich muss sagen, es ist etwas passiert, was ich eigentlich auch wahrscheinlich seit 25 Jahren nicht für möglich gehalten habe, dass in Sion Konstanz herrscht, Ruhe herrscht, Kontinuität herrscht. Sicher ein grosser Verdienst von Bartolomei Constantin. Bart ist einfacher, Entschuldigung.
Ja.
Habe ich das Gefühl, es ist schwierig, drin zu sehen. Er musste auch etablieren, reinwachsen in die Rolle als Sportchef und noch viel mehr, als er beim FC Sion ist. Und andererseits habe ich das Gefühl, es zeigt eben auch ein bisschen die Liga. Ich will es nicht schmälern, was sie ja macht, aber dass sie so erfolgreich sind, zeigt auch wieder das Versagen von den, das haben wir mehrmals diskutiert, von den grossen Clubs. Und gleichzeitig, ich bin das Kader logischerweise ein bisschen anschauen, intensiver damit beschäftigt jetzt gestern und heute. Und jetzt zum Beispiel auf Transfermarkt, das sind nur Zahlen. Sie hat tatsächlich den zweittiefsten Kaderwert. Also Winterthur hat, glaube ich, 11 Millionen Euro und Sion ist bei 18 Millionen. Also, was ich sagen will, ist, Sion hat immer auch teure Spieler gehabt, grosse Namen, und das hat eben nicht funktioniert. Jetzt haben sie ein klug zusammengestelltes Kader, kann man so sagen. Da ist etwas zusammengewachsen, viele Spieler sind lange dabei. Und vielleicht noch ein Punkt, schnell zum Sagen, wenn der Spieler ein bisschen zuhört, ist, sie erwähnen all den Zusammenhalt, und das sind auch so Plattitüden. Niemand sagt, wir haben eine Scheissstimmung, aber ich glaube das, die gehen füreinander, da ist etwas, eben, die glauben daran, sie sind zwar individuell schlechter besetzt, vielleicht als ein paar Teams, aber irgendetwas ist da passiert, das Umdenken, und nicht zuletzt, der Trainer ist schon so lange dabei, ist mehrmals vor der Entlassung gestanden, der Didier Tolo. Ja, voilà, sie zeigen eigentlich, wie es so geht, erstaunlicherweise der FC Sion, und ich meine es ehrlich gesagt auch ein bisschen gönnen, dass sie für das sie belohnt worden, für ihre Ruhe und Kontinuität.
Ja, der Zusammenhalt, das ist angesprochen, das hörst du wirklich jedes Mal aus allen Gesprächen, aus allen Interviews. Ich meine, sie gehen dann einfach mal spontan in den Europapark aus dem Wallis, einfach für einen täglichen Teamausflug machen. Das machst du nicht, wenn es dir nicht läuft. So etwas während der Saison. Respektive wenn das Team nicht wirklich zusammengewachsen ist. Und du hast wirklich wichtig angesprochen, viele Spieler schon viele Jahre dabei. Und du siehst eine Handschrift von einem Trainer, der dich auch schon lange begleitet. Und das ist wirklich ein Fakt, den man nicht davon unterschätzen. Das ist das Hauptrezept zu meinem Erfolg. Und, eben, wir haben den Bart ganz angesprochen, es ist zwar ein tiefer Kaderwert, aber es ist eine gute Mischung aus jungen Spielern und erfahrenen Spielern, wo vielleicht ein bisschen über dem Zenit eigentlich sind. Aber trotzdem, also ich meine, Numa Lamas spielt eine riesige Saison zum Beispiel, aber der hat mittlerweile sein 300. Super League-Spiel gemacht. So Spiele brauchst du auch. Kololli zum Beispiel, oder das Tackle, dann ist genau so ein Spieler, wo genau in so einem Moment brauchst du in einer Mannschaft, in einer doch relativ jungen Mannschaft, aber macht sehr viel Freude. Und eben, man sieht wirklich in der Art von Fußball, wie sie spielen. Man sieht es. Oder es ist nicht Zufallsprodukt. Es ist alles geplant, kann man glaube ich sagen.
Mhm. Und also ich weiss noch sicher 3-4 Jahre her, wo ich mal gesagt habe, hey, die Schweiz wird mal einen Weltklasse-Stürmer haben, Winsley Botelli, also im Podcast haben das gesagt. Ja, ich kann mich an Gespräche erinnern mit deutschen Journalisten, da war ja bei Gladbach, wo gesagt hat, da wächst eine Granate heran und alles mögliche. Wie es so ist, abwägen, schwierig durchzusetzen, Umweg zurück in die Schweiz. Er hat keinen Stammplatz, der Winsley Botelli. Aber jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich, leck die Athletik, leck die Technik, leck die Spielfreude. Mhm. Er ist immer noch erst 19, ich glaube erst im Sommer 20. Und vielleicht, ja, erstaunlicherweise, er hat jetzt niemals, du mir vor 3 Jahren gesagt hättest, er wird bei SIO den Knopf auf, hätte ich gesagt, ja, bist du wahnsinnig. Also das ist völlig unmöglich. Aber irgendwie passt es. Sie haben, glaube ich, eine Kaufoption, die nicht über 3 Millionen soll sein. Es wird natürlich viel erzählt. Mega viel Geld für einen Schweizer Club, aber irgendwie... Für ihn ist zu hoffen, dass der Nächste so bei einem Club spielt, wo er spielt. Und nicht wieder zurück zu Gladbach oder was auch immer und auch keinen Stand passiert. Und der hat alles. Das ist wie Embolo-Style. Für mich, vielleicht spielt er sogar noch besser. Das sind grosse Worte, die ich jetzt hier sage. Und er muss jetzt gleich beweisen. Und aber auch gestern wieder gegen Thun. Er ist einfach gut. Der macht einfach gute Sachen. Der hat den Körper, schnell, frech. Und ich bin selten von einem Schweizer Stürmer so begeistert wie vom Botelli. Ich weiß nicht, wie du ihn siehst, ob du ihn noch ein bisschen verfolgt hast.
Nein, genau ehrlich. Ja, definitiv. Der hat definitiv etwas. Eben, die Kaufoption ist da. Er ist einer der wenigen Spieler, der bis hier den Vertrag ausläuft. Respektive eben, wo eigentlich stand jetzt nicht unter Vertrag statt für nächstes Jahr. Das heisst, das Team bleibt auch noch zusammen. Also sie haben da nicht riesen Abgänge, die man muss erwarten. Ja, ich bin gespannt, was da passiert. Es ist halt doch, wenn es jetzt 3 Millionen Kaufpflicht ist oder Kaufoption ist, das ist doch ein grosser Betrag für das FC Sion. Für einen Spieler, der sich jetzt in dieser Saison zwar gut als Joker gemeldet hat und respektive jetzt auch am Schluss gespielt hat, aber und doch 7 Goal natürlich gemacht hat, darf man nicht vergessen. Aber es war doch kein Stammspieler gewesen. Und 3 Millionen für so einen Spieler ist dann relativ viel Geld, aber ich kann mir vorstellen, dass das in die Hand nehmen. Ehrlich gesagt, weil eben das Potenzial ist so gross. Das ist einfach riesig. Und da sind wir gespannt, was dort passiert. Ich muss noch erwähnen, wenn man bei SIO geht, der Djuarif, der ist auch erst 25. Das könnte noch einer sein, der Geld reinspielt in die Kasse. Doch noch. Vielleicht kann man von dort nachher das Geld für den Portelli investieren. Auch ein grandioser Fußballspieler. Der hat eigentlich alles. Der hat ein ganz grosses Repertoire an Skills. Schiessen, dribbeln, passen, alles dabei.
Ist es so? Ich weiss, der Botelli wäre sonst übrigens so einer für Basel oder IB. Klar, ich weiss nicht, was SIO plant. Die Mauern da ein bisschen mit Informationen. Aber das ist einfach ein Top-Stürmer. Aber kürzlich, ich weiss nicht, ob du die Meldung gesehen hast. Das wollte ich schon letzte Woche sagen. Ja, es ist noch nicht verifiziert worden. Aber Lugano, hey, scheint ein 18-jähriger honduranischer Flügelspieler namens Derek Moncada. Ich muss sagen, noch nie gehört vorher, für 7 Millionen Franken verpflichtet. Klar, wir kennen das Konstrukt von Lugano, wer in Ringen steckt. Es muss ein riesen Talent sein, wer weiß, was sie mit ihm vorhaben. Aber ja, da ist doch ein bisschen verklüpft. Als ich das gesehen habe, das wäre ja ein absoluter Rekordtransfer für einen Schweizer Club, für einen Spieler, den kein Mensch kennt. Also sicher ein riesen Talent. Aber ja, was ich sagen ist, es gibt schon Clubs, die investieren, die parat sind, auch in Servet übrigens, also in Genf, bei Servet wird ja zum Teil erstaunlich, was da investiert wird, oder auch Lausanne, da ist schon auch Geld rum von ausländischen Investoren, bis hier sind es ausserländische Investoren, aber ja, ich bin gespannt, was mit dem Portelli passiert.
Yes, wollen wir Sio abschliessen, oder hast du noch irgendetwas zum FC Sio zu sagen?
Nein, aber zu tun. wie findest du Ihren Auftritt in SIO gestern und Ihre Reise nach Ibiza letzte Woche?
Also, ich habe eine relativ starke Meinung dazu.
Gut.
Also, nicht, ich weiß nicht, ob sie stark ist, das ist das falsche Wort. Ich habe eine relativ klare Meinung dazu. Der FC Thun ist Sensationsmeister geworden. Der FC Thun hat überragend die Saison gespielt. mit einem Kader, der eigentlich prinzipiell nicht überragend ist. Kann man mal auf den Punkt zu kommen, oder? Das gibst mir recht. Also weißt du, vom Klasse her, gut. Die Spannung, die abgefallen ist mit FC Thun, nachdem sie Meister geworden sind, die war gigantisch gewesen. Das heisst, auch wenn die nicht auf Ibiza wären, wären die gegen so einen starken Sion, der auch da wirklich stark ist, hätten sie vielleicht sowieso auch verloren. Also die Chance ist definitiv da, dass Thun in Sion nach dem Abfall von der Spannung verliert. Jetzt ist Ibiza nicht zugekommen und dann spielt sie mit einer B-Mannschaft. Also wir reden von der Qualität, die sie ja eh schon, ja, wie ich nicht über die 1920 Spieler haben, spielt dann noch eine B-Mannschaft dort. Dass die verlieren, ist vollkommen legitim und ich verstehe nicht, wieso es überhaupt das Thema wird, dass das Problem ist, dass die auf Ibiza gegangen sind. Weil die hätten wahrscheinlich auch sonst verloren, ehrlich gesagt. Ohne jetzt da grossen hätte Fahrer gehabt, wäre sie sowieso. Aber, und jetzt kommt mein Haupt-Take eigentlich, es geht hauptsächlich um den FC Basel. Kann man, glaube ich, sagen. Der FC Basel hat selber wieder nicht gewonnen gegen IB. Der FC Basel hat 35 Spielzeit gehabt, um dort nicht müssen sich auf Thun verlassen, das ist 3 Spieltage vor Schluss, nachdem sie Meister sind, noch Punkte holen gegen Sion. Und darum Thema beendet von meiner Seite. Also, so viel Spielzeit gehabt, da kannst du nachher nicht auf sagen, ah oh ja, jetzt haben die anderen aber Verfälschung von der Liga.
Jetzt machst du mir fast ein bisschen Angst, weil die letzten Punkte sind natürlich die ich auch fing, also 38 Runden in miserable Leistung wieder von Basel in Bern gestern. Aber es gibt natürlich verschiedene Ebenen, damit das Wort auch wieder mal platziert ist. Und es ist ja immer wieder ein Thema. In meinen Bayern, ich kann mich letztes Jahr erinnern, haben sie, glaube ich, gut, die haben 4-0 gewonnen in Hoffenheim. Also ich weiß nicht mehr, aber es wird ja immer, es ist halt der automatische Reflex, jetzt gehen die feiern, die nehmen es nicht mehr ernst. Aber also, eben, ich bin auch der Meinung, die haben so etwas Grosses geleistet. Man hat gemerkt, wie nervös dass sie wurden. Siehe Mauro Lustinelli, der ja für 3 Spiele gesperrt ist, für sein eigentlich für mich unverständliches Verhalten in Basel. Ich meine, es hätte eigentlich wirklich nichts mehr passieren können. Aber gleich, man hat die Nervosität gespürt, die Anspannung, die hat sich entladen. Ich habe das grösste Verständnis, dass die gehen feiern. Man kann natürlich sagen, es hat ein Geschmäckchen. Aber also, ja, eben, wie du richtig sagst, 7-8 Monate ist die Saison alt. Und ja, Ich bin deiner Meinung. Es kann kein Faktor sein, sie haben ja jetzt auch nicht gerade schlecht gespielt. Sie ist einfach auch in Form.
Nein, und, genau.
Und das ist ja häufig so, wenn das Team noch voll kämpft und die anderen nicht, ob sie jetzt die Ibiza waren oder die Heimberg. Also, wie du richtig sagst, die wären auch sonst auch nicht mit voller Anspannung gekommen. Und was mir noch aufgefallen ist, ist, der Yves Zahn hat ja geredet, der Assistenztrainer, wo der Lustinelli gesperrt war. Hey, der redet genau gleich wie der Marc Schneider, wo ja später noch das Thema wird in dieser Sendung. Aber er hat mich noch lustig gedacht, der wirklich weggelassen hat, dass der Marc Schneider redet. Und vielleicht noch bei Thun, wenn St. Gallen vor einer Woche hätte Fahrrakete Sion geschlagen hat, ich meine, sie sind schon, jetzt haben sie, glaube ich, 3 Mal nacheinander verloren. Der Fuß ist ja schon ein bisschen ausgegangen jetzt. Und darum, ich glaube, es war gut so gewesen für Thun, wie es war. Sonst wäre die jetzt da noch zittern müssen. Uiuiui.
Jetzt ist es derbe gegen Ibe. Beispiel, ich will's, wir müssen es nicht machen, weil es ist nicht passiert, aber wir haben ja schon nicht umsonst gesagt, jetzt einfach mal vorgenommen, weil sie müssen auf Sion gehen und St. Gallen hat Sion geschlagen und nachher muss Thun auf Sion gehen. Das ist kein Selbstläufer momentan. Das heisst, es wäre nicht einfach geworden zu dem Zeitpunkt. Da würde man wirklich von einem engen, wenn wir noch eng wären, 2 Spieltage vor Schluss. Aber das ist ja nicht passiert. Darum,
ich habe noch Übersicht gesehen, wer als Aufsteiger ist Meister geworden seit 1950. Kicker ist Quelle, also nicht ich. Bis jetzt selber recherchieren, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 Teams. Das erste ist Tottenham Hotspur 1951. GC Zürich 1952. Schweden, Ipswich Town, DWS Amsterdam, keine Ahnung, was das ist. Saint-Étienne ist mal geworden, Östers, Monaco, Nottingham Forest, Kaiserslautern und so weiter. Also es ist mehr passiert, als man denkt. Vom Aufsteiger direkt zum Meister. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das eben 16 Clubs sind.
Ja, aber wenn, also...
In 80, 70 Jahren.
Ja, eben in 70 Jahren. Der Fußball hat sich in den letzten 20, 30 Jahren so verändert. Wie oft ist das passiert, kann man glaube ich sagen.
Ja, der letzte ist Ludogorets Rastgrad 2012, aber die haben natürlich unglaublich investiert. Ja, also,
ich kann sagen,
Außenseiter wie Thun ist tatsächlich, ja, ich weiß natürlich nicht, wie es 1954 in Holland war, aber ja, es ist schon sehr, sehr bemerkenswert, logisch.
St. Gallen Lugano müssen wir ansprechen, respektive Lugano St. Gallen. Das zweitletzte Spiel im Conaredo war es. Ja, ein wildes Spiel, das ich verfolgt habe. Also es ist vieles passiert. Von Wahrentscheid, von Chancenverwertung des Grauens. Also ich tue einfach mal den Papadopoulos rausheben, wo einen riesen Antritt hat nach vorne, schießt einen schönen Schuss am Pfosten, der Ball prallt ihm vor die Füße zurück, der Goal ist schon geschlagen und er muss nur noch reinschieben, kann ihn laufen, alles machen und leitet den Ball einfach am Goal vorbei. Das war eindrücklich. Also ist fast schon das Nicht-Tor des Jahres. Und dann am Schluss zwei Witzpenaltis, die Spiel entschieden haben.
Also weißt du, Papadopoulos, wir kennen doch alle so Mitspieler, ja immer noch seit so ein Mitspieler, der unglaublich zweikampfstark ist, kräftig, der einfach in deinem Team ist und nicht gegen sie spielen will, der kopfballstark, robust, unglaubliche Power und Kraft, die ich nur davon träumen kann. Aber ja, eben, technisch vielleicht nicht ganz so gut. Es war eine geile Szene, er säckelt dort vor 80 Meter, eben wie ein Hürdenläufer, unglaubliche Power. Und dann siehst du halt einfach, okay, er ist halt nicht ein flinker Flügelspieler.
Der erste Schuss war aber gut gewesen. Der erste Schuss
ist gar nicht so schlecht. Er hat nicht Zeit gehabt, um zu überlegen. Genau, dann hat er noch abgedrückt. Und dann der zweite kläglich. Aber eben,
Man muss sagen, wir lachen jetzt da. Aber ich glaube, wir beide halten sehr viel von ihm eigentlich als
Verteidiger. Unglaublich viel. Unglaublich. Ja. Super Verteidiger. Super Verteidiger. Und weißt du, ich habe mir ja vor einer Woche geschworen, dass ich nicht mehr über ein VAR rente. Und ich werde fast jedem Spiel nerve ich mich gleich wieder, weil es halt so Situationen gibt. Es ist auch die Handregeln, die unglaublich ist. Aber der Penalty für St. Gallen ist wirklich, es ist kläglich, da Penalty. Es geht vor allem jetzt noch gehst, anschauen. Tut mir leid, im Adler, alles der Dudic, der Schiedsrichter, ist auch Berner. Aber irgendwie, ich verstehe die Regelauslegung nicht. Also das ist doch nie im Leben ein Penalty. Also, was soll denn das? Oder nicht? Ich muss einfach rennen. Also, das hat nichts mit Fußball zu tun, nichts mit gesungen Menschenverstand. Die Regeln kenne ich nicht, die kennt niemand, die haben die Regeln genau. Aber
ja, aber das hat ja auch, das ist ja, wir haben in der Woche auch ein Spiel gehabt, wo wir wissen, die Tänzregel ist eh etwas ganz Besonderes. Und das hat eben nichts mit dem Wahr zu tun, sondern es hat einfach unnötigerweise mit ganz schlechten Regeln zu tun, die gar niemand kennt. Und ich meine, das ist nie ein Penalty, nie. Der Schuss wird ja noch abgefälscht eigentlich, der wäre ja nicht mal dort angegangen ursprünglich. Und die Hand war ja nicht weit aussen gewesen. Also wo will er sie dann haben? Wirklich am Körper angelegt. Also soll er sie ankleben? Aus dieser Position, aus dieser Distanz ist nie ein Penalty. Der Gürtel hat ja glaube ich auch gesagt, wenn das gegen ihn pfiffen worden wäre, gegen St. Gallen, hätte er sich sehr darüber aufgeregt. Weil, also meiner Meinung nach ist das wirklich nie ein Penalty. Ich bin sehr überrascht gewesen, nachdem er rausgegangen ist, dass es einen gegeben hat. Mittlerweile weiss man ja zwar, dass sie, wenn sie rausgehen, dann geben sie einfach, dann tun sie den Entscheid revidieren. Kannst du eigentlich davon ausgehen. Aber also das war nie ein Penalty gewesen. Und dann gibt es das Goal. Und am Schluss, in der 90. Minute oder der Nachspielzeit, gibt es ein Penalty für Lugano. Wo zuerst Lugano-Spieler St. Gallen richtig umnietet und umreißt in der gleichen Szene. Der Ball geht dann durch das, dass der nicht reingehen kann. Dann reißt einer den Stefan um, ist glaube ich, oder? Oder einer ist, ich glaube, der Steffen. Das kann man schon taxieren, auch als penaltywürdiges Foul, finde ich. Weil er reißt ja wirklich an den Schultern ab und zurück. Steffen macht das schlau. Aber man sieht, der Schiri schaut sich sie an und sieht im Vorfeld, dass der Taschner, ist es glaube ich, einfach auch komplett umgerissen wird. Dann gibt es doch nur eins. Es gibt nur eins, kein Penalty, einfach weiterspielen lassen und sagen, schau, da vorher war vorher ein Foul gewesen. Also, wir sind fein raus, gibt einfach Abschluss.
Weißt du, hast recht, die Hände hat nichts mit dem VAR zu tun, aber mir geht es, ich werde es gleich wieder mal aufwerfen, wir reden ja nachher über zwei, drei Szenen vom Wochenende und von letzter Woche. Für mich ist eine Problematik vom VAR, oder die grösste echt hier, dass du halt nachher alles kannst anschauen kannst, wie detektiv ist und dann siehst du irgendwo einen Ellbogen ein bisschen zu weit oben und so weiter. Das ist das, jeder, wenn wir ja auch, wenn er spielt, instinktiv, VAR, schau es noch an, wenn es gegen Go geht. Das ist das, was mich aufregt, wenn du dann wusst, dann findest, oder? Und das sind so exemplarische Beispiele. Wir kommen dann auch noch zu einem krasseren Beispiel. Und wer mir gefallen hat, gestern wieder mal, und darum haben wir ihn zum Spieler der Woche gehört, ich glaube nicht das erste Mal, ist einfach der Lukas Görtler, der einfach, also St. Gallen, der einfach hersteht und sagt, ja, das Penalty muss man nicht geben, würde mich aufregen, wenn es gegen uns ist. Nicht um einen heißen Brei rumschnurren, sagt, was Sache ist. Ich finde, der gefällt mir. Ich weiss, dass er ganz, ganz viele Gegner hat. Also IB-Fans, Basel-Fans und so. Das zeichnet ja die sogenannten Charakterköpfe aus. Dass sie nicht so beliebt sind in gegnerischen Stadien. Aber der Typ hat etwas. Das gefällt mir, dass er nicht leidet, dass er sagt, was Sache ist. Und übrigens, unglaublicher Move vor dem Eiseis. Das kann er ja gar nicht. So ein Körper, das war ja auch Olysee-mässig. Und der Penalty holt er halt da wieder rein. Er sagt auch ganz ehrlich, das Finale ist im Hinterkopf. Mehr als im Hinterkopf. Jeder, der das bestreitet, lügt und so.
Der vor allem das dritte, der dritte Gap-Finale.
Ja, das ist cool. Wenn so einen Spieler sehe ich nicht bei eBay, sehe nicht bei Basel, sehe nicht bei Zürich. Und da geht es gar nicht um seine spielerische Klasse. Es gibt sicher bessere Fußballspieler. Er hat jetzt auch nicht die super Karriere gemacht. Wenn wir ehrlich sind. Nie in der Bundesliga gross gespielt. Aber,
hey, bei Bayern hat er gespielt.
Ja, genau. 16 Minuten oder wie viel? Gegen Leverkusen.
Ja, du hast du mal bei Bayern gespielt. Oder, wie viel Fußballer in der Schweiz können erzählen, dass sie bei Bayern gespielt haben? Schon mal eine Partie, also will ich jetzt mal sagen, nicht so viel, oder?
Aber wir sind ja Charakterköpfe nicht wahr.
Nein, also ich finde, man tut ihm ein bisschen Unrecht, indem man so er ist erzählt als deutscher Meister, wohlgemerkt. Wenn du auf den Transfermarkt gehst, hat er eine deutsche Meisterschale dort.
Fantastisch.
Das kannst du machen. Nein, aber mir tut manchmal ein Unrecht, wenn es ums Fußballerische geht, weil ich finde, er ist ein Arbeiter, der gibt alles bis zum Schluss. Aber er ist eben nicht nur ein Krampfer. Er ist eigentlich technisch auch relativ stark. Und er ist, was er vor allem ist, und das ist jetzt etwas, er ist ganz ein schlauer Fußballspieler, der weiß, wo man muss stehen. Eine extreme Spielintelligenz hat er, meiner Meinung nach. Und deshalb tut man mich unrecht, wenn man einfach nur aufs Charakterkopf oder aufs Kämpfen reduziert, weil er ist deutlich mehr als das. Eben das Goal, das er jetzt da vorbereitet eben die Drehung vom 1-1, die man eigentlich vorbereitet, ist eine Riesaktion. Und er hat immer wieder mal mit seinem Antritt, er weiß genau, wann er muss und wie er muss. Und das ist schon etwas sehr Intelligenz, das nicht so viele Fußballer haben.
Ich glaube. Genau, er hat jetzt nicht die super Explosivität, er ist nicht besonders schnell, aber er hat wahnsinnig viele Fähigkeiten, wo, wenn er vielleicht, ich sage jetzt ein Beispiel, bei Freiburg war er vor ein paar Jahren, die haben ab und zu Höfler, Kübler, die haben so Spieler im Team, die ähnlich sind, der hat auch Rolle können spielen in der Bundesliga, eben in einer gut zusammengestellten Mannschaft, die klar mit seinen Fähigkeiten kann eine Rolle spielen. Und das ist vielleicht ein bisschen schade, zurück kann man nicht, aber er hat ja, nein, jetzt gewinnt er immerhin vielleicht einen Titel mit St. Gallen. Und ich finde, so Spieler gibt es immer wie weniger, die halt auch, klar nervt. Ich glaube, er nervt extrem. Der Gegner, er kann glaube auch dreckeln, du weißt, was ich damit meine. Er beherrscht auch, dass Schiedsrichter beeinflussen während dem Spiel. Er ist einfach ein Leader und es gibt immer wie weniger so Spieler, die sich auch getrauen, herzustehen und auch mal unbequeme Sachen aussprechen. Vielleicht sich auch gegen einen Trainer auflehnen. Ist auch schon passiert, St. Gallen. Und mir gefällt der Typ. Und leider gibt es immer wie weniger. Und der Trend wird ja weitergehen, wenn ich die Ausbildung anschaue. Man will das ja gar nicht. Man fördert das ja gar nicht. Gleichförmigkeit. Und ja, das, was er ausstrahlt, das gibt es immer wie weniger. Ich sehe halt, noch so Spieler, junge Spieler, wo man das Gefühl hat, die könnten das dann auch mal sein.
Ja, ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Aber ich stelle dir jetzt noch eine Frage dazu. Wenn wir jetzt so auf den Charakterkopf sagen, übrigens, was, du trinkst schon das gerne neue Red Bull, das ist keine Schleichwerbung, aber wie ist das?
Ja, Schleichwerbung, ich bin eben leider grosser Red Bull-Fan, sowohl als
Nein, du musst nicht, ich habe nur gefragt, wie das ist, du musst nicht anfangen, weiter Werbung machen.
Also gut, ich finde es super, das Beste bis jetzt. Es ist Sudachi Lime. Ja, ich bin so ein grosser Fan, dass ich mir sogar vorbestellt habe. Ich weiss, ich bin ein bisschen krank, sonst kannst du es rausschneiden, aber... Wieso? Hast du es noch nicht probiert?
Doch, ich habe es geschenkt bekommen von Red Bull. So eine Sonderedition. Ich habe es auch gut gefunden. Ich finde es auch sehr, sehr gut, ja. Gut. Aber ich wollte dich fragen. Du als Charakterkopf. Wer ist denn aktuell noch ein Charakterkopf in dieser Liga?
Ja, jetzt können wir definieren, was ein Charakterkopf ist.
Ja, ja.
Ja, der Shaqiri ist unter dem Strich ein Charakterkopf auf eine andere Art und Weise. Oder die Leistung muss auch da stimmen. Du hast viel Charakterköpfe. Ich glaube, der Gregory Wüthich, der Loris Benito sind auch Charakterköpfe. Aber wenn die Leistung nicht stimmt, schwierig, oder? Der Zuber ist weg. Das ist für mich ein klarer Leid-Charakterkopf gewesen. Aber eigentlich, so einer, wie es der Görtler gibt, muss ich dir ehrlich sagen, Renato Steffen, aber der ist mehr auch noch Renato Steffen würde ich dir zustellen.
Ja, hätte ich auch gesagt, ja.
Vielleicht bei Goal, ein Goal in der Nano, bei der Hitze. Nein, Brecher auch nicht. Nicht viel. Es gibt, so wie es der Gürtler verkörpert, muss ich dir ehrlich sagen, bin gespannt, was andere werden sagen oder was du sagst.
Nein, ich komme nicht mit Abraschi Steffen
natürlich. Bleiben. Abraschi ist klar ein Charakterkopf, aber spielt halt zu wenig. Immer ein bisschen verletzt. Ja, da sind wir bei den zwei, drei Charakterköpfen.
Ja, ich habe Abraschi und Steffen aufgeschrieben, gerade wieder eine Frage. Und zwar aber nur im Innersten Steffen, halt, weil der Abraschi nicht wegen der Leistung, sondern einfach, weil er einfach ein Charakterkopf ist, weil er halt so einen Club verkörpert. Wie kaum ein anderer in der Liga, glaube ich. Also er ist noch in eine andere Art von Charakter gekommen. Wir haben gesagt, die Definition ist nicht so einfach. Er verkörpert einfach den Club so extrem. Und das ist auch etwas extrem Positives, würde ich mal meinen.
Ich glaube, der Lichtsteiner war ein Charakterkopf als Fußballspieler und damit zu Hibe Basel. Es ist ja traurig, dass das Spiel im Mai kein Mensch interessiert. Hibe Basel im Mai sollte eigentlich Finalissima Charakter haben, wenn man alles anschaut in dieser Liga. Sie haben es wieder nicht geschafft in dieser Saison auf Augenhöhe. Mal, sie sind auf Augenhöhe, aber es geht um Rang 5. Ja, das Lebenszeichen von Ibe. Man hat vielleicht das Potenzial mal gesehen. Angefangen beim Kauer. Wir haben Einzelspieler, haben sie ja grandios. Hatscham ist zurück, Sanchez, Males. Das sind alles geile Kicker, man kann es nicht anders sagen. Pech, wo bleibt bei Ibe. Grosses Talent. Da ist so Box-to-Box-Mittelfeldspieler, wo vielleicht sehr gute Jungen. Wir haben vorhin der Potelli gesagt, Pech, was so weit spielt, Zähne, rücken wieder gute Talente nach in dieser Liga. Und gleich, wenn ich dann Christoph Speicher zuhöre, ich glaube, bei SRF war, das tönt auch so nach. Er sagt das, was man hören will. Wir hingen Fragen, jeder muss mehr geben, bla bla bla. Aber es sind so Plattitüden, durchhalten Parore. Ja. Es muss, ja, sie müssen tatsächlich das, was er sagt, müssen sie aber jetzt so umsetzen. Sie müssen etwas ändern und sie wissen, glaube ich, nicht, was sie müssen ändern. Das klingt mir ein bisschen das Problem.
Ja, ich finde das Spiel, natürlich gesagt, weil sie jetzt beide eigentlich keine Rolle mehr gespielt haben, respektive wenn Basel jetzt wahrscheinlich auch weg ist, die müssen ja jetzt 6 Punkte holen und hoffen, dass sie jetzt gar nichts mehr macht. Dass sie vor Europa gehen, das Spiel hat kaum etwas verdient, dass man das noch groß analysiert, ehrlich gesagt. Das Spiel selber. Ibe war gut, Basel nicht so gut. Respektive die erste Halbzeit war okay. Ist dann in der zweiten Halbzeit eingebrochen. Aber ja, und ich glaube, das Problem haben aber beide. Ich glaube, Basel, wir haben schon darüber geredet, Basel hat es ein bisschen einfacher, den Umbruch zu machen und respektive etwas Neues zu machen als Ibe. Die können auch noch sagen, sie haben jetzt einen neuen Sportchef. Und das macht es Ibe schon ein bisschen schwerer, das Ganze, ehrlich gesagt. Um da die Rolle. Eben, man hat ja eigentlich das Gefühl gehabt, man hat adressiert die Probleme, die sie haben, dann haben die Spieler aber sind nicht so eingeschlagen, wie sie eigentlich einschlagen sollen. Und dann bist du eben ratlos nachher. Und das gibt eine Herkulesaufgabe für die Verantwortlichen von beiden Clubs. Der Vorteil von beiden ist, dass sie nicht in Europa werden dabei sein werden. Das heisst, sie werden Zeit haben, um mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Andere Teams haben dann die Doppelbelastung, respektive Dreifachbelastung mit dem GAP. Und IB und Basel nicht. Und das könnte natürlich auch ein Vorteil sein, auch für einen Lichtsteiner jetzt zum Beispiel, wo ja wirklich, das muss man ihm einfach zugute halten, eine Mannschaft übernommen hat, mit 3 wichtigen Spielen alle verloren und durch das bist du natürlich dann einfach schon geschwächt. Und durch das hat er vielleicht nachher jetzt eine Zeit, um mit dieser Mannschaft zu arbeiten und seine eigenen Wünsche noch anzubringen in der Kaderplanung und mal schauen, was da passieren wird.
Weißt du, ich frage mich schon, wenn du die letzte Chance hast, Europa-Platz noch zu erreichen und so halbwegs zu retten, so einen katastrophalen Auftritt, wie Basel hergelegt hat am Sonntag, gegen ein Sieben, wo die goldene Ananas spielt. Also unerklärlich und der Lichtsteiner ist für mich, er ist noch nicht gescheitert, aber es wird sehr schwierig, das Zusammenspiel mit dem Shaqiri. Und der Lichtsteiner, seine Wunschvorstellung von einem Fußball ist, wie er Fußball gespielt hat, intensiv, Vollgas und der Shaqiri verkörpert vieles, aber nicht das. Und er muss eine Rolle finden, sonst haben sie einfach ein Jahr lang Lampen oder so lange bis einer, der muss gehen im Herbst. Aber du hast natürlich einen Punkt. Es kann nur besser werden. Sie haben im Herbst keinen Europacup. Logisch erwarten wir auch, dass IB und Basel nächstes Jahr weiter vorne werden sein. Weil, ja, es geht ja immer schlechter. Kanton Zürich
man muss auch sagen, look, also der Europacup ist das eine, die Dreifachbelastung ist das eine. Das andere ist, durch das man immer so tiefe Qualifikationsrunden muss umgehen, muss natürlich die Kaderplanung ganz anders gemacht sein. viel mehr Spieler, denn man muss davon ausgehen, dass man sich vielleicht, man schafft es vielleicht in Europa Cup, das heisst, man braucht mehr Spieler. Jetzt wissen die beiden schon vorzeitig, sie müssen nicht so eine Quali durchgehen, nicht irgendwie drei Runden überstehen, sondern irgendwann doch in Europa zu sein. Das heisst, du kannst wirklich auch in der Kaderplanung wird einfacher als mit diesen ganzen Quali-Runden. Einfach nur der Aspekt. Es ist nicht nur die Dreifachbelastung, sondern es ist auch einfach ein Kader zusammenstellen, wenn man weiss, es ist nur ein Hauptwettbewerb.
Ja, und Basel braucht ja vor allem einen Stürmer. Übrigens sage ich, der Sende, der immer noch kein Goal geschossen hat, wird nächstes Jahr sehr eine wichtige Rolle spielen. Ich bleibe dabei, der hat etwas. Das ist ein bisschen mutiger Take, den ich da nehme. Er hatte auch gestern wieder gute Aktionen gehabt. Ich glaube, der wird nächstes Jahr sehr gut sein bei IB. Und Basel braucht auch einen Mittelstürmer, der sehr gut ist. Und bei IB ist ja ein das Problem, das du angesprochen hast. Nee, die müssen etwa noch 10 Spieler loswerden, weil sie so viele Spieler haben, bevor sie überhaupt eine, zwei, was sie müssen machen können, holen. Und da wird einiges, da wird logischerweise einiges auf dem Transfermarkt. Der Sommer ist lang und er kommt übrigens auch spät in Fahrt. Das ist schon ein Problem für Schweizer Clubs. Geht wegen der WM noch später. Dann fährt es mal oben an. Dann, ja. Was ich mich auch ein bisschen frage, ist, warum das nicht mehr Schweizer Clubs versuchen, das, was in der Bundesliga halt auch viel passiert. Lässt Leihspieler von Premier League Clubs, Kaderspieler 20 bis 40, Top-Talent holen, ein bisschen kreativer sein als irgendwie. Mir fehlt das manchmal ein bisschen. Und dann, ja, dann holst du halt wieder irgendeinen, es hat so viele Transfers gegeben, wo man muss einen Kopf länger bei Basel. Vielleicht haben sie auch ein bisschen daraus gelernt. Ich weiß es auch nicht. Das ist zu hoffen.
Gut, ja, viele Leihspieler, respektive ein paar Leihspieler, vielleicht nicht von der Premier League, aber von einem anderen Verein in Deutschland, hat GC, also es sind zwei. Derby war am Wochenende, es war ein klassisches Spiel, GC führt, GC ist dumm, GC verliert. Zusammen krass. Also,
GC führt, GC ist dumm, GC verliert, okay.
Nein, also es ist, ich frage mich wirklich, was in seinem Kopf passiert. Dass du nach so vielen Wochen wieder ein Goal schiessest, ein schönes Goal, und dann in den 45 Minuten das Gefühl hast, jetzt musst du einen Ellbogenschlag machen. An der Mittellinie. Kannst du mir nicht erklären, weil ich nie verstehe. Gibt auch gar nichts zum Verstehen. Und dann eine Halbzeit in Unterzahl gegen kein gutes Team, aber trotzdem halt eine Halbzeit in Unterzahl, und dann kommst du auch nach 3 Minuten wieder das Goal über. Wo jetzt das erste Ziel muss, ich einfach mal die ersten paar Minuten kein Goal bekommen, dass die anderen anfangen zu zweifeln. Auch das klappt nicht. Dann verschiessest du trotzdem noch, dann kommst du ein Riesengoal über. Dann klägliche Penalty, wo ich angetreten ist, habe ich gesagt, er verschiesst. Ich weiß nicht, was es nach dem letzten Grusel-Penalty, den er geschossen hat, hat man gedacht, lassen wir nochmal einen Grusel-Penalty schiessen. Also jeder, der Fußball spielt, sollte eigentlich wissen, ein Schuss in die Mitte, der muss wenigstens halb hoch sein. Weil der Fuß vom Goalie, egal in welche Ecke er geht, er ist in der Mitte. Der kann ja nicht wegspringen. Also, der ist 2 Meter groß, der Goalie. Der ist 2 Meter groß. Also, der Fuß wird immer in der Mitte sein. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, dass man so einen Ball einfach so in die Mitte reinschiessen kann. Er geht ja einfach nicht rein. Ja, also es war gruselig. Das einzige Positive waren die vielen Fans. Ich habe mal wieder gesagt, wenn das neue Stadion mal stehen würde, wäre es für den FZ wahrscheinlich zu klein. Eigentlich. Für GC wäre es richtig, für den FZ wäre es zu klein. Und bevor jetzt GC-Fans kommen und sagen, lasst uns doch mal in Ruhe, lasst uns das nicht immer so fertig machen. Es ist einfach so eine Tatsache, wenn man den Zuschauer nicht anschaut, bis GC einigermaßen auf 15.000 Mal wieder raufkommen wird, geht viel Zeit. Aber also, es tut mir im Herzen weh. Ich mache jedes Mal Rechenspiel, wenn die 1-0 führen. Jedes Mal verwünscht es mich wieder. Jedes Mal fange ich wieder an rechnen. Ah, jetzt sind es noch 5 Punkte. Ich weiß nicht, wie soll ich das überhaupt machen? Das ist ja, jetzt gut. Fertig, Monolog.
Nein, ist gut. Ich meine, GZ, die haben wirklich so viele Baustellen. Jeden Tag kommt wieder irgendeine Meldung hier. Eine Unterschrift, eine Sammlung von Legenden. Jetzt müssen wir zusammenstehen. Ja, zusammenstehen ist eins, aber es fehlt Geld, es fehlt Perspektive, es fehlt eine Kaderzusammenstellung. Eine sportliche Führung, es fehlt so viel bei GC. Da ist Zürich schon 2-3 Schritte weiter, hat man mindestens das Gefühl. Marcel Kohler steht für etwas. Eine ganz klägliche Saison vom FCZ, logisch. Und vieles falsch gelaufen. Aber wie du richtig sagst, sie haben ein extremes Potenzial, auch bei den Fans. Das hat GC auch, ich weiss, aber irgendwie. Also als GC-Fan, du hast es ein paar Mal gesagt, da musst du wirklich die Hoffnung eigentlich aufgeben. Und gleichzeitig, es wird eng. Ich meine, jetzt ist morgen Dienstag, es geht eine Wintertour. Also, ja, wie schaust du auf das Spiel? Ich meine, Wintertour, grosser Charakter, Mentalität. Die stehen zusammen. Ich will dem Aspiense nicht zu nahe treten, aber zwar nachher kann ich, dass sie Riesen kicken. Aber wie fest, wie intensiv geht ihr in den Abstiegskampf? Wie wichtig ist es? Ja, der neue Trainer, hast du ein gutes Gefühl?
Also, ich sage mal, kein Fußballer will einen Abstieg in der Vita haben, in der eigenen Vita. Das ist mal so eigentlich meine Hoffnung, ehrlich gesagt, dass es so wird sein, dass kann man sagen, hey, look, es will eigentlich niemand absteigen. Darum glaube ich, dass die mit Vollgas reingehen. Und was man nicht vergessen, Wind hat zwar jetzt gewonnen, aber also wenn man GC Gruselsaison spielt und der FC der Gruselsaison spielt, spielt Wind die auch eine Gruselsaison. Es ist nicht so, dass da ein Team kommt, das richtig on fire ist. So ist es jetzt auch nicht. Jetzt haben sie ein Team geschlagen, das um nichts mehr gegangen ist. Und da finde ich einfach, wie so vom Prinzip her, ja, GC braucht einen Punkt morgen. Mhm. Und ich glaube, der Punkt schnappen sie sich.
Gehst du schauen?
Ich bin mir noch schwer am Überlegen, aber mein Herz, also ich kann das wahrscheinlich nicht.
Gut, heute Abend sind wir alle Aargauer. Es ist Vaduz Aarau, ausverkauft, der Rheinpark. Ich hoffe, das Stadion heisst yep. So. 7600 Zuschauer, vielleicht 6000 aus dem Kanton Aargau. Es gibt ja den Spruch, der Beste im Kanton Aargau ist die Autobahnausfahrt nach Zürich oder Bern. Ich arbeite mir sehr viele Freunde. Aber ich bin letzte Woche im Kanton Aargau gegen Champions League Match schauen, Bayern PSG in der Sportbar in Baden. Wunderschönes Städtli, ich bin viel zu wenig dort, aber sehr schön. Also nichts Schlechtes über Aarau sagen, im Gegenteil. Ich hoffe wirklich sehr, dass Aarau...
Also ich finde geil, du willst nichts schlecht über Aarau sagen, sagst aber lobst aber Baden. Baden hat ja nichts mit Aarau am Hut.
Ja, aber Kanton, ja, der Kanton. Ja, aber gut, Baden, ich habe mir sagen, Baden sagt von sich, sie sind ein eigener Kanton, aber lassen wir das, lassen wir die Aargauer sein. Fakt ist, Vaduz in Super League, da muss ich die... Fest gesagt, starke Meinung, no way, nein, wirklich nicht. Also jeder andere Club aus der Challenge League lieber, sogar Uschi oder wer auch immer da noch dabei ist. Nein. Und darum hoffen wir auf Aarau, wobei der Marc Schneider finde ich sehr einen guten Trainer bei Vaduz. Der wird sicher früher oder später wieder in die Super League auftauchen als Trainer. Hoffentlich später. Also nicht mit Vaduz. Aber ja, wie siehst du das vielleicht auch aus GC-Sympathisant? Also wer hättest du lieber als Stichwort Heimspielproblematik?
Vaduz.
Hättest du lieber?
Brisant ist kleiner als bei Aarau. Ich habe das Gefühl, Stadionproblematik ist immer noch da. Ich glaube, vielleicht könntest du irgendetwas vorverschieben. Ich glaube, das ist mal das Hauptthema. Mit Vaduz hast du vielleicht noch die Option, dass du noch sagen könntest, hey, spielst du ja zweimal im Rheinpark-Stadion. Ist gar, glaube auch einfacher vielleicht als Aarau. Aarau wird das nicht zulassen. Auch abtauschen natürlich nicht. Darum hoffe ich ehrlich gesagt, und ich hoffe auch für die Super League, dass Aarau direkt raufgeht und dann Vaduz in den Barrage-Spiel gegen hoffentlich GC, von meiner Sicht natürlich.
Gut, müssen vorwärts machen. Wir sind, jetzt hat es mir gerade eine Meldung gegeben. Wir haben noch einiges zu besprechen. Das Team des Jahres in der Super League schauen wir die Endsaison an. Mangelt andere Liga? Haben wir, wo es Richtung WM und wir gehen jetzt Richtung Auslandfußball in unserem Podcast. Diesmal die besten Fußballnationen. Vielleicht die grössten und die besten, es sind ja wahrscheinlich zwei Rankings. Erzähl doch mal deine andere Liga Fußballnationen.
Also, es war schwierig, oder? Weil ich habe die besten ever oder einfach die besten jetzt, habe ich überlegt, was nimmt man jetzt. Und ich mache jetzt einfach mal ein Roundup von vier Nationen und du kannst sagen, was du davon haltest. Mhm. Also, Brasilien. Mhm. Frankreich.
Ja.
Jetzt muss ich gerade schauen, was ich da habe. Moment. Deutschland.
Ja.
Und vierte bin ich am Schwanken gewesen und habe mich am Schluss für England entschieden.
Also das sind die grössten, historisch gesehen?
Ja, ich habe jetzt eine Mischung gemacht.
Ja, das ist scheiße. Mischung ist blöd.
Also meine vier grössten, die ich habe.
Gut, cool,
also
sag
Brasilien, Italien, Deutschland und Frankreich.
Ja, ich tausche Frankreich mit Argentinien. Brasilien, Argentinien sind für mich gesetzt. Und Italien und Deutschland, wo sie vierfache Weltmeister sind, Fußballnationen. Klar, es ist hart für England, es ist hart für Frankreich, aber du musst dich entscheiden.
Ja.
Ich weiß nicht, warum du Argentinien nicht genommen hast, aber irgendwie, das ist so eine
große Fußballnation. Die Argentinien habe ich eigentlich, also wenn ich, es ist relativ komplex, wie wir es da jetzt machen, aber die Argentinien habe ich drin bei Brasilien, Portugal, Argentinien, Frankreich. Das sind meine vier WM-Favoriten. Oh,
da bist du jetzt bei den Besten. Gut, aber eben, ja. Komm, wir bleiben schnell bei den Grössten, wir müssen es schon ein bisschen trennen.
Yes.
Das ist so eine Übersicht. Also eben Brasilien, Italien, Deutschland sind wir uns einig. Und dann kommt eben Frankreich, sagst du, ich sage Argentinien, es gibt noch England, Spanien. Man muss sich irgendwie entscheiden. Für mich gehört einfach Argentinien rein. Logisch, die sind mehrmals Weltmeister geworden. Sie haben zwei von den vier grössten Fußballer ever, mit Maradona und Messi. Sie haben zwei von den grössten Clubs der Welt. Sie haben hunderte von Weltklasse-Fußballer produziert. Das ist für mich ist Argentinien halt, obwohl ich sie nicht gerne noch, eine krasse Fußballnation. Und darum stehen sie oberhalb von Frankreich, wo natürlich auch eine Berechtigung hat. Ich meine, es ist schwierig, wenn man sich für vier muss entscheiden muss. Aber das ist für mich das Argument pro. Also Argentinien ja, ist vor Italien und vor Deutschland. Also für mich ist Brasilien 1, Argentinien 2, Italien 3, Deutschland 4.
Okay. Ich mache da jetzt nicht so ein Ranking, aber ich bin bei Frankreich. Vielleicht, es klingt jetzt blöd, weil Argentinien halt 2022 auch Weltmeister geworden ist und 2014 im Finale gestanden ist. Aber für mich ist wie Frankreich halt. Frankreich lebe ich in meiner Zeit als riesen Fußballnation. Wir haben 98 Weltmeister, 2000 Europameister, oder?
Mhm.
Dann 2-6 WM-Finale, dann haben wir die grusige Zeit von Frankreich dazwischen, dann haben wir wieder Weltmeister, wir haben, also es ist wie so WM-Finale und das ist wie so für mich, darum kommt Frankreich für mich dort drin, statt Argentinien. Und Deutschland und Italien sind einfach aus Prinzip dort mit vierfach Weltmeistertitel.
Logisch.
Die muss sie nehmen, darum kann ich sie nicht wechseln. Und Brasilien ist außen vor natürlich mit dem.
Also komm, wir lassen bei dem, wo du die vier Besten nächste Woche anschauen. Dann haben wir den, okay. Dann können wir dann richtig WM. Weil ich werde schon noch mit dir, bevor wir zum Auslandfußball kommen, ganz, ganz kurz, es ist eine Woche her, über das Rückspiel reden, Bayern PSG, wo ja die deutschen Medien, vielleicht nicht mal zu Unrecht, muss ich ehrlicherweise sagen, schon sehr harte, schiere Kritik gibt. Man kann jetzt auch sagen, 180 Minuten, es hat genug Zeit gehabt. Aber am Schluss entzündet sich natürlich vieles an den Entscheidungen vom Schiedsrichter aus Portugal, der sehr unerfahren ist. Für mich eine völlig fahrlässige Ansetzung von diesem Spiel. Es hat ja auch die These gegeben, dass die UEFA Schiris geschützt hat vor der WM, dass sie sich nicht verpfeifen können und ihre Chancen schmälern für die WM. Das sind für mich Verschwörungstheorien. Aber Fakt ist, er hat nicht gut gepfiffen. Fakt ist, Bayern ist benachteiligt worden. Das ist ein grosses Wort. Und ja, wie hast du es erlebt, vielleicht jetzt auch mit dem Abstand von ein paar Tagen? Und was sagst du heute dazu?
Also, was sage ich heute dazu? Ich habe es relativ schnell abgehackt, das Ausscheiden, weil PSG einfach ein super Team ist. Und ich finde, man kann gegen PSG so knapp, wie es jetzt war, rauskriegen. Der Ding vom Schiri ist einfach ein Aspekt, und das habe ich nie verstanden. Eben, ich habe die Argumentation nicht verstanden, sie haben eigentlich 180 Minuten Zeit gehabt, das kann ich nicht nachvollziehen, weil Bayern müsste nach 25 Minuten im Rückspiel mit einmal mehr auf dem Platz stehen, und das ändert die ganze Spieldynamik natürlich, und das steht außen vor, dass es, was, wenn sie es immer auch nicht geschafft hätten und so, aber es ändert die ganze Spieldynamik, und es ist so klar, gelb-rot, der Schiri hat kein Mut hatte und dann das Gefühl hatte, ja, der vierte Offizier hat mir gesagt, der andere hat eine Hand genommen, komm, ich mache es lieber so, als die gelb-rote Karte zu zeigen. Ich kritisiere nicht mal die Ansetzung vom Schiri wegen der Unerfahrenheit, sondern ich finde mehr das Geschmäckchen, das es hat, dass du in so einem Spiel einen Portugies einsetzt, wo du weißt, drei Landsleute von ihm spielen in diesem Team Stamm. Also sie werden sicher spielen. Also weißt, drei wichtigste Spieler von dem. Also drei von den wichtigsten Spielern von diesem Club sind Portugiesen. Zwei davon sind die Händesituationen involviert gewesen, wohl gemerkt. Ich finde, das ist der Fehler von der UEFA, die es gemacht haben. Die Unerfahrenheit ist das eine. Ich meine, Sandro Scherer hat das Hinspiel gut gepfiffen. Der hat auch erst 20 Einsätze in der Champions League. Der hat natürlich schon einen europäischen Final gepfiffen. Der hat natürlich durch das schon ein bisschen mehr, doch ist schon ein bisschen mehr Erfahrung. Aber der hat auch nicht reingefallen. Er hat ein gutes Spiel gemacht, bis auf das Hands. Meiner Meinung nach immer noch kein Hands von Davis. Aber das kann ich wie so nachvollziehen, dass man nicht sagt, hey, look, das finde ich okay. Aber ich finde das Geschmäckchen, was es einfach hat mit dem Portugies, bei so einem Spiel mit drei portugiesischen Stammspielern im Team, finde ich grenzwertig.
Ja, das finde ich auch spannender Gedanke. Habe ich auch gelesen. Ich habe mir dann überlegt, okay, weiss, der Sandro Scherer pfeift und es spielen der Xhaka, der Embolo und der Akanji mit bei PSG. Hat das einen Einfluss auf ihn? Kennt er die überhaupt persönlich?
Nein, es hat einfach ein Geschmäckchen. Es hat nur ein Geschmäckchen. Es wird keinen Einfluss haben. Aber natürlich zwei Szenen hat.
Engländer, Italiener.
Ja, das darfst du ja nicht. In England darfst du nicht, weil die Engländer Arsenal, haben ja. Arsenal ja, im Ding gehabt.
Marciniak, Paul halt, oder der Italiener, oder ja. Ja,
ja also.
Das finde ich jetzt ein vernachlässigbarer Aspekt. Aber natürlich, dummerweise, waren es zwei Portugiesen. Für mich ist es eine klare Gelbrote. Und das zeigt doch auch das Dilemma vom VAR. Also, das suggeriert Gerechtigkeit. Es wird keine Diskussionen mehr geben. Ich kann mich so gut an die Argumente erinnern, die er eingeführt ist. Und das Gegenteil ist ja der Fall. Er darf ja dort zum Beispiel gar nicht eingreifen, beim Hand von Mendes. Hingegen die Penalty-Szene finde ich richtig entschieden im Sinne des Fußballs so. Ich meine, das ist ein Befreiungsschlag. Das ist hinlänglich diskutiert worden. Es ist nicht ein Schuss vorbei. Er hat nicht das Goal verhindert. Er dreht sich weg. Aber streng genommen ist auch schon gepfiffen worden, so ein Penalty.
Also, das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich finde auch, ich habe jetzt das mittlerweile akzeptiert, aber weil es halt so viele so Penalty schon gegeben hat, wo auch schon Klärungsversuche waren. Und die Argumentation ist so eine komische Argumentation. Das heisst, er könnte eigentlich hechten, weil es ein Befreiungsschlag. Er könnte eigentlich mit der Hand drin hechten und den Ball abwehren. Und auch ist ein Befreiungsschlag gewesen. Also ist kein Penalty. Das ist eine völlig sinnlose Argumentation. Ich habe es verstanden im Sinne von Fußball. Man muss einfach immer gleich pfeifen, wenn noch irgendwie eine Szene auftaucht, wo ein portugiesischer Schiedsrichter vor wenigen Wochen genau das gleiche pfeift, nicht der gleiche Schiri, sondern das Gerücht, dass es der gleiche war, wo ein Penalty pfeift für die genau gleiche Aktion. Und das ist das Hauptproblem dahinter. Ich bleibe immer noch dabei, die gelb-rote Karte, das ist der Knackpunkt. Das darf nicht passieren, nach 50 Minuten der beste Ausverteidiger verliert es aber der, nachdem der andere auf der anderen Seite auch schon ein Problem gehabt hat. Das ist für mich wie so der Knackpunkt, wo mich stört. Bayern hat die letzte immer ein Pech gehabt mit den Schiris in den langen Spielen. Ich glaube, das kann man auch so sagen. Das heisst zwar immer Bayern-Bonus und was auch immer, aber in der Champions League hat es doch ein, zwei Mal Pech gehabt. Ich habe es jetzt aber verkraftet. Aber es ist auch... Oh, der VAR. Ich meine, zur WM kommt ja die Regelung, dass ich die zweite gelbe Karte eingreifen kann. Das heisst, theoretisch ab der WM... Ich bin auch kein Fan davon, weil es gibt noch viel mehr VAR-Interventionen, oder? Aber es ist natürlich so, dass vielleicht ein, zwei gelb-rote Karten so verhindert werden können. Oder eben dann auch gelb-rote Karten gegeben werden, was sicher nicht schadet.
Ich auch noch zwei Sachen zu diesem Spiel, bevor ich eine Überleitung habe zum Auslandfußball. Also eben, erstaunlicherweise habe ich mich wirklich auch dabei ertappt, Bayern hat jetzt mehrmals wirklich Pech gehabt. Also gegen Real vor zwei Jahren sind sie nicht beschissen worden, aber es ist maximal unglücklich gelaufen. Auch gegen Inter letzte Saison hat es zwei, drei Entscheidungen gegeben, wo 50-50 gegen Bayern sind entschieden worden. Es ist halt einfach so eng auf diesem Niveau. Und jetzt auch wieder, also lustigerweise, eben Bayern, der jahrzehntelang den sogenannten Schiri-Bonus in der Bundesliga hat, das ist wie wenn sich Juve in Italien würde beschweren über den Schiri, und machen sie halt so. Ich muss aber ein bisschen schmunzeln, aber gleichzeitig, es ist Fakt, Bayern hat jetzt wirklich Pech gehabt. Und kann sich beschweren über die Schiedsrichterleistungen, zu Recht. Und das andere, was mir halt aufgefallen ist, und ich glaube, der Fußball ist bei allem, was man seziert und 1000 Millionen Statistiken, passieren immer wieder Sachen, wo ich muss sagen, wow, ich meine, der Paris-Goalie kickt die Bälle absichtlich raus, damit sie dann pressen können oder alle sehr wenig Platz hat, ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Und ich glaube, es gibt noch viele so Sachen, der Fußball ist noch nicht ausgeforscht, da wird noch einiges auch taktisch passieren. Ich glaube, können wir das anders mal diskutieren? Auch die Rolle des Goalie ganz allgemein könnte man anders interpretieren. Ne mehr einbinden in Spielaufbau, dass er rausrückt in der Viererkette. Du bekommst vielleicht zwei Gegengol pro Jahr durch Weitschuss aus 50 Metern, aber das ist noch lange nicht alles austestet. Und Arsenal, wo ja im Finale wird sich den können wir dann sicher noch genug besprechen, der Final. Hat ja bewiesen mit Standardsituationen, was möglich ist. Die haben so viel bis in Exzess Laufwegen blocken von den Gegenspielern bei Eckball-Freistössen. Und ausgerechnet Arsenal gestern Abend, ich meine, für mich ist das so ein Skandal. In Nachspielzeit, ich meine, West Ham spielt gegen Abstieg, Arsenal spielt um den Titel, es ist ein Eckball. Es ist einfach die Blocken, das, was Arsenal eine Million Mal perfektioniert hat. Wie ein Jahr, fünf Minuten, am Schluss zählt das Goal nicht. Also für mich ist das ein Skandal, dass das Goal nicht zählt. Du hast 36 Rundinnen, so Szenen nicht angeschaut oder 35 Rundinnen. Jetzt schau es an, genau das Problem von mir. Ja, du findest etwas, der Arm vom West Ham Verteidiger ist ein klein am Hals vom Raja, vom Goalie fahren, aber das ist doch kein Foul. Also, come on, also, das ist ein Skandal.
Kurz, ich als Ex-Goalie, ich meine, man hat dem Goalie ja durch die ganze Arsenal-Taktik, hat man dem Goalie ja komplett den Fünferin, hast du ja als Goalie keine Chance mehr. Darum gibt es die ganzen Bälle in Fünferinnen, weil du bist ja nicht mehr geschützt. Es gibt ja die Regeln, das ist ja einfach immer noch ein Mythos, weil du halt dort das 5-Meter-Lingli hast. Aber du bist ja nicht mehr geschützt, das Goal. Das heisst, du bist genau gleich, eigentlich, es wird alles genau gleich angeschaut wie als Spieler. Ich bin auch der Meinung, ich meine, Arsenal hat wirklich konsequent das Jahr gemacht. Und die haben wirklich jeden Goal eigentlich auch angekämpft. Ich nehme jetzt ein Beispiel, wir haben Bayern-Arsenal, wo war, haben wir über den Neuen geredet, beim Eckball. Hat aber niemand geredet, dass er kurz bevor er rausgehen kann, noch irgendeiner voll reinläuft und er nachher komplett orientiert verliert und darum im Scheiß steht, oder? Hat auch einfach gezählt. Eben, Arsenal, das genau bei Arsenal passiert, ist auch wieder so, ist halt einfach ein bisschen, ja, sinnbildlich. Dort, ich verstehe den Raja ehrlich gesagt auch nicht ganz, was er das Gefühl hat, in dem Ball, er, wo er das jedes Mal trainiert, dass er das Gefühl hat, dass er den Ball festheben kann. Also, er ist ja eh nicht der Grösste, habe ich nicht ganz verstanden, wieso er dann mit dem Fuß gegangen ist. Weil er lässt ihn ja dann eigentlich wie durchgehen, durchschwappen durch die Hand durch. Es war ja nicht unbedingt mal so, dass er trotzdem fangen konnte. Es gibt noch eine andere Einstellung, wo halt wirklich noch gesehen ist, dass nicht nur der, der die Hand dazwischen hat, sondern es gibt noch einen, der an seinem Liebli zieht und ihn runterzieht an seinem Liebli. Ich finde aber, durch die ganze Geschichte, die jetzt der Arsenal gemacht hat, ist es ein Fehlentscheid und vor allem, wenn der Schiri muss 5 Minuten anschauen. Also, das finde ich als krass. Wir reden von klaren Fanentscheiden. Der Schiri muss es 5 Minuten anschauen, um mal entscheiden, was es ist. Dann ist es ja kein klasse Fanentscheid. Das Goal kann über Meisterschaft und über Abstieg entschieden haben. Das ist noch bitter.
Absolut. Und vielleicht zynisch gesagt, die einzige gute Nachricht ist, dass City nicht der Beschissene ist, wo die irgendwie 118 Lizenzierungsfehler gemacht und sollte schon lange abgestiegen sein. Das ist vielleicht das Einzige, was man zynisch sagen kann, aber es ist wirklich ein Witz, so eine Entscheidung.
Es sind also wirklich nicht meine Lieblingsteams dort. Mir hat mehr West Ham leid, ehrlich gesagt. Ja, weißt, wegen dem Abstiegskampf. Also, ich meine, West Ham hat Tottenham verwünscht. Tottenham spielt heute Abend noch. Wenn sie jetzt gewinnen, ist West Ham ja sehr am Rande. Dann sieht es ganz schlecht aus. Aber ja, ich wollte auch nicht der Schiri sein, oder? Aber ich meine, er hat es nicht pfiffen am Anfang, hat es Goal gegeben und dann geht es 5 Minuten lang, muss es 5 Minuten anschauen, bis er sich entscheidet, dass es doch ein Foul war. Das ist einfach schon der Fehler.
Und er weiss doch, was das Goal bedeutet. Das ist doch das Problem in dem Moment. Er gehört auf dem Ohr und das ganze Stadion schaut und er weiss, Abstiegskampf, Titelkampf. Ja, es ist einfach ein Seich. Und also weißt, ich will dann noch über die Bundesliga reden, die ist richtig cool, was da passiert, aber vielleicht auch noch etwas Negatives. Das Prager Derby gestern. Slavia kann Meister werden, führt 3-2. Wenige Minuten vom Spiel, wenn die stürmen die Fans den Rasen. Also wirklich schreckliche Szenen mit unglaublich viel Petarden, Schiessen, sei gegnerisch Fanblock von Sparta Prag. Der Schiri oder der Goalie von Sparta Prag liegt am Boden verletzt. Also unwürdig, so etwas habe ich wirklich noch selten gesehen. Vielleicht in Argentinien mal in einem Match. Ich weiß nicht, was mit diesen Ultras los ist. Und man kann nicht alle gleich top schießen. Ich weiß. Aber was ist da los? Was denke ich? Und vor allem, es hat so wenig Sicherheitsleute gehabt vor diesen Fanblöcken. Also, die wissen doch, Prager Derby, Slavia kann Meister werden. Da musst du doch einfach, so traurig wie es ist, aber da musst du doch einfach viel mehr Leute vor dran haben. Oder ist das einfach, es ist leider heute so, du musst die Vollidioten musst einfach einsperren. Anders geht es nicht.
Ja, also ich meine, überleg mal, sie wären Meister geworden und fangen, machen das. Kannst du mir einfach nicht erzählen, was da der Hintergrund ist. Ich glaube, das Problem ist, dass gewisse haben angefangen und dann kommen alle nach, weil gewisse realisieren nicht, dass es gar nicht für mich ein Spiel ist. Es war wirklich kurz vor Schluss gewesen. Aber es war ganz gruselige Szene gewesen, im Video zum Anschauen. Bevor bin ich nicht dort gewesen und bevor war ich mit meiner Familie dort gewesen. Es ist wirklich nicht schön, was da passiert, Amix. Aber ja, also das Video ist eindrücklich, ihr könnt auf 20 Minuten anschauen, wenn ihr wollt.
Ach komm, wir reden noch etwas Positives. Und zwar ist die Bundesliga wirklich mega dramatisch, der Abstiegskampf.
Also, positiv, ja. Dass Heidenheim nur in der Klasse halt arbeiten kann, meinst du?
Nein, nicht unbedingt. Ja, wenn Bayern das 3. Ja. Aber die haben jetzt zuerst mal in der Geschichte bei der Bundesliga gehen 3 Teams mit gleich vielen Punkten in die letzte Runde. Wolfsburg, St. Pauli, Heidenheim. Es ist St. Pauli, Wolfsburg und Heidenheim, Mainz. Goalverhältnis ist mega spannend. Und aber zuerst mal in der Geschichte von der zweiten Bundesliga gehen 3 Teams gleichpunktig um einen zweiten Aufsteiger. Elversberg hat es, glaube ich, in den eigenen Füßen.
Da will auch niemand aufsteigen unten. Sorry.
8'000 also. Einwohner. Deine Gemeinde hat ja mehr Einwohner als Elversberg. Hannover und Paderborn sind die weiteren Kandidaten. Es ist klar, dass wir für Hannover sind, aber ich glaube, Elversberg schafft es. Sie haben ein einfaches Heimspiel.
Ja.
Ah, aber egal, konzentrieren wir uns zuerst auf den Abstiegskampf. Wo liegen deine Sympathien? Und ja, Heidenheim, oh, beeindruckend, wie sie sich zurückgekämpft haben.
Also, es ist richtig beeindruckend. Die Mannschaft war klinisch tot. Also wirklich, sie haben die ganze Zeit von Abstieg geredet. Ich finde, es ein so sympathischer Trainer. Und der gibt einfach ein bisschen Liebe für den Club. Der Club kann nicht in die Bundesliga, das ist mir durchaus bewusst. Aber der, ich habe ein bisschen Liebe für Heidenheim empfunden jetzt. Und ich, meine Ding ist, es sollen alle 3 runter, weil das Problem ist, Elversberg kommt rauf. Das wird passieren, sie haben gegen Preußen Münster. Letzter Platz ist abgestiegen in der zweiten Bundesliga. Zweite Bundesliga. Das heisst, sie werden den Sieg holen mit Abstand das beste Torverhältnis. Das heisst, sie gehen direkt rauf. Und nachher wird hoffentlich Hannover den Barrageplatz sichern. Und dann ist egal, wer dort in der Bundesliga 16. wird, sondern die sollen alle runter zugunsten von Hannover. Bin ich relativ einfach. Wenn es jetzt nicht passiert, Wolfsburg muss direkt runter, finde ich. Ciao Wolfsburg, habe wirklich keine Sympathie mit dem Verein. Am ehesten noch St. Pauli, weil es als Hamburger Derby ist, weil es irgendwie noch cool ist, ein Kultverein. Aber das ganze Heidenheim und Frank Schmidt, ich würde es jetzt so gönnen, wenn Heidenheim das Spiel irgendwie 4-1 gewinnt gegen Mainz oder 3-1 gegen Mainz gewinnt, St. Pauli gewinnt nur 1-0 und dann ist Heidenheim in der Relegation.
Also ja, spannendes Szenario. Ich sehe Elversberg noch nicht. Also weißt du, die haben ja auch Druck. Auf das Mal führt Hannover 1-0. Preußen Münster ist abgestiegen, klar, aber die kämpfen vor. Die bekommen, ja. Spannend wäre ja Wolfsburg-Hannover in Barrage. Ich meine, Dieter Hecking.
Oh ja.
Und die sind relativ nah. Und ich bin nicht ganz so heitig unterwegs mit Wolfsburg wie du. Aber natürlich ist es nicht ein sympathischer Fußballclub. Bin ich bei dir. St. Pauli strahlt mehr außer mir. Heidenheim auch. Aber Heidenheim will ich halt nicht in die Bundesliga. Ich hoffe, dass Hannover zweit wird und dann in Barrage kann sich dann Wolfsburg retten, wo Wolfsburg halt gleich. Schwierig, was ich jetzt sagen für dich weiss, aber ja, sie halt gleich. Sie sind jetzt 25 Jahre oder länger in der Bundesliga.
Also, Moment.
Gute
Moment.
Qualität. Ja, ja.
Moment. Mir geht es nicht mir geht's darum, dass Wolfsburg einfach fantechnisch einfach richtig räudig ist. Das ist für mich ein Problem. Also. Ja, also dass du einfach, wenn du ein Haushaltsspiel hast und dann kannst du einfach deine Tickets kaufen und das sind einfach, 50% am Stadion sind einfach Auswärtsfans, eigentlich, wenn sie würden wollen. Aber, also ich sage dir so, wenn Hannover, mir ist eigentlich das Wichtigste, ist für mich, Hannover geht direkt rauf. Das wäre mein Traumszenario, mein Wunschszenario ist, Hannover, Schalke direkt rauf.
Genau.
Und nachher können von mir aus alle 3 dort oben in der Bundesliga, in dieser Barrage gegen Paderborn und gegen Elversberg gewinnen. Also weißt du, von mir aus kann dann auch Heidenheim, St. Pauli, Wolfsburg, alle sollen, wenn sie wirklich eine Barrage haben, einer von den 3 hat eine Barrage gegen Elversberg oder Paderborn, dann sollen die da bleiben. Also habe ich jeden lieber dort. Jeden.
Wir sind uns einig, ich habe noch 2 Sachen zur Bundesliga, zu unseren Clubs. Der Harry Kane hat den Penalty verschossen. Ich bin seine Bilanz anschauen, 106-14 in der Karriere. Und in dieser Saison hat der Typ 20 Penalty treten. Da siehst du mal, wie offensiv das Bayern spielt. 17-3, also er hat schon 2 verschossen gehabt. Weißt du, in welchen Matchen? Das ist mir nämlich entgangen, dass er schon 2 Penalty verschossen hat diese Saison.
Ja, eins im Pokal irgendwo hat er einen verschossen.
Gegen wen auswärts? Da hat aber auch einen reingetan und hat dann auch noch das 3-2 geschossen im 90. genau.
Und
die Champions League.
Champions League, ja. Weil die Bundesliga gegen hat ja schon diese K 24-24 und genau. Das war der 25. Penalty gewesen, und der 25. hat er nicht gemacht. Grosse Szene, ich habe mein Vater gesagt bei ihm, Aspiensen, also das war ja vorher, der macht er nicht. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Er hat sie nicht gemacht. Aber man hat ja nachher die Szene gegeben, dass der Wolfsburg-Spieler den Penaltypunkt noch vorher malträtiert hat. Und man sieht wirklich, wie der Kane ausrutscht. Also er rutscht eigentlich doppelwürdig mit dem Standbein in den Ball rein. Also, da kann man auch mal einen verschiessen. Tut mir jetzt nicht so weh.
Also Union Saint-Gilloise war dran. Und der Company hat ja gesagt, er versteht Wolfsburg, dass sie den Penalty-Punkt zerstören. Er hat auch gesagt, wortwörtlich, ja, gegen Paris wären drei Spieler den Penalty-Punkt geschützen. Also du siehst mittlerweile, was für Eventualitäten das da alles im Spiel sind. Und es ist ja etwa die, dass einer mal schnell gegen drei alles Aberglauben. Und es ist ja häufig so, mittlerweile auch Penalty ist mir aufgefallen, dass einer den Ball nimmt, den er dann gar nicht schießt, damit der, den er dann schießt, Ruhe hat. Bei Bayern ist das nicht möglich, weil der Kane ja sowieso schießt.
Aber ist
das meine ich. Ja, das meine ich. Was mir noch wichtig ist, ist, meine Freiburg hat seine eigenen Füße 7 zu werden und wieder in Europa Cup zu kommen. Man hat eine riesige Saison. Und schlussendlich haben sie aber in den letzten Jahren häufig das sogenannte, ja, der Killerinstinkt nicht gehabt. Und der Europa-League-Finale, das wir dann sicher ausführlich vorbesprechen, ist auch noch da gegen Aston Villa in Istanbul. Also die können ja unglaublich sehr so toppen oder wieder alles verzocken in den letzten Wochen. Und da siehst du einfach, wie nöch das alles im Fußball ist und was, ja.
Ja, also für Freiburg ist brutal. Ich meine, stell dir vor, sie verzocken jetzt wirklich den siebten Platz noch am letzten Spieltag und dann werden sie noch in der Europa-League-Finale verlieren. Dann sind sie einfach eine riesige Saison gespielt und sind nicht in Europa dabei nächstes Jahr. Das wäre schon richtig bitter.
Klassiko war es, Barca souverän Meister geworden. Mourinho, vielleicht Real-Trainer, würde ich sagen, besprechen wir, wenn es so weit ist. Was mir aufgefallen ist, wenn das stimmt, die Unterschriftensammlung von der Madridistas gegen Kylian Mbappé, bis gestern anschauen, wo wir, glaube ich, ein Virus eingefangen, als ich auf die Seite bin. Offenbar 73 Millionen, aber eben, ich weiß nicht, ob da mehrere mehrmals können. 73 Millionen Unterschriften gegen Kylian Mbappé. A, kannst du dir das vorstellen? Und B, warum ist der Typ so unbeliebt?
Also, ich kann mir vorstellen, 73, ich kann mir, ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, 73 Millionen Unterschriften gegen den Vini. Ja. Das könnte ich noch eher nachvollziehen. Gegen einen, der in 18 Spielen für Real in der Liga in der Saison 24 Goal geschossen hat und 4 Vorlagen gemacht hat, in 11 Champions League-Spielen 15 Goal geschossen hat, in einem Coppa der Race-Spiel 2 Goal geschossen hat und in Supercoppa mal kein Goal geschossen hat, aber also eine riesige Saison gespielt hat, und dann muss ich das gefallen lassen. Wenn du verletzt bist, kann ich mir einfach, das finde ich ein absoluter Witz. Und die Unterschriftsammlung ist garantiert eine ganz schlechte, dass du kannst irgendwie mehrfach angeben, irgendwie ein automatisiertes KI-Protokoll, das einfach das durchdruckt, weil sonst kommst du nicht auf 73 Millionen Unterschriften für das. Da interessieren sich so viele Leute, interessieren sich gar nicht für den Kylian Mbappé bei Real und also Entschuldigung, also.
Also weißt, er ist schon sehr umstritten. Also,
aber
aus Paris, à la Neymar. Also wo er ist Ärger, eure französische Nationalmannschaft. Ich glaube, er hat schon eine schwierige Art, eine schwierige Beratung, eine schwierige Familie und er ist auch ein schwieriger Typ. Das gehört schon immer wieder. Also weißt, ich finde es so unnötig von ihm, geht er da auf Ibiza oder Mallorca jetzt mit seiner Freundin. Lass doch den Scheiß sein, sorg doch nicht noch für Angriffsfläche, halt dich ruhig und er ist schon nicht beliebt. Und vielleicht, ja, manchmal, ich meine, Paris ist ja nicht per Zufall nachher erfolgreich gewesen, wo er weg ist, kann man jetzt sagen, oder? Und,
ja, aber das hat auch mit dem, eben, man hat ein gutes Team nachher zusammengestellt dort bei PSG mit vielen anderen individuell, also man sagt immer, das lebt vom Team und so, aber das sind sehr viele Individualisten, die einfach im Team funktionieren, aber halt auch also ist gut sind, auch Einzelspieler. Also PSG sind nicht einfach so, ja, Mbappé ist weg und Messi und Neymar sind weg, jetzt geht's, sondern es sind auch viel, sind sehr viele gute Spieler da vorne, die einfach auch gut im Team funktionieren, aber halt dann trotzdem sehr gute Individualisten sind eigentlich. Also das haben wir schon nicht vergessen. Aber ja, die Unterschriftensammlung ist doch ein Müll.
Gut, Real wird uns beschäftigen. Ich finde, das beste Fußballland von Europa, Italien, ist ein bisschen kurz gekommen in dieser Sendung. Darum, Milan verzockt vielleicht noch die Champions League. Grosse Schadenfreude im Hause Rauch. gestern schon wieder verloren. Ist sehr spannend, Champions League. Aber am Mittwoch ist der Cup-Final in Rom, Lazio gegen Inter. Am Wochenende im gleichen Stadion 0-3 für Inter. Gegen Lazio. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Omen ist oder ein schlechtes. Die Frage ist ja vor allem, wer holt mehr Titel, Inter oder Bayern? Ich habe, glaube, Anfang der Saison mal gesagt, Inter wird mehr Titel holen. Im Moment ist es 1-1. Bist du im Pokalfinale? Also wird noch spannend, hä?
Ja, am Schluss haben beide zwei Titel. aber es ist natürlich, Stuttgart ist on fire. Also es ist nicht einfach für Bayern, ehrlich gesagt, den Pokalfinale zu spielen. Wir werden es sehen.
Aber die Lazio Inter wirst du wahrscheinlich nicht schauen. Oder schaust du das Spiel?
Wann ist es genau, hast du gesagt?
Mittwochabend.
Ja, Mittwochabend bin ich am Arbeiten, kann ich leider nicht schauen.
Du wirst schauen, du wirst schauen, schon nur für mich irgendetwas Nettes zu schreiben. Wobei, du bist ja meistens anständig.
Okay, kann man sagen, das mache ich nicht oft. Das mache ich
aber ich auch, also wir beiden.
Ja, ja, ich finde das auch legitim.
Sag mir schnell, Akanji bleibt, was passiert mit dem Jan Sommer? Was ist deine Prognose? Wo geht er? Wo spielt der nächste so?
In einer Top 5 Liga irgendwo bei einem Verein im Goal, sage ich.
Im Goal?
Natürlich. Ich habe gemerkt, im Goal ist ein unnötiger Zusatz. Ich sage, er wird in der Top 5 Liga spielen.
Ja, ich finde es extrem schwierig. Es wird mich überraschen, wenn er am Schluss bleibt sogar. Aber ich sehe, wenn er wechselt, nicht in der Top 5 Liga, sondern dann geht er vielleicht gleich USA, Türkei. Es ist ein Kaffeesatz lesen. Aber er ist gut, er ist immer noch. Aber ich glaube, Inter wird noch nicht aus Nummer 1 behalten, das ist klar. Und darum muss er.
Ja, aber der Martinez wird es ja auch nicht sein. Das heißt, Inter müsste ja irgendeinen auf dem Transfermarkt holen.
Ja, das weiß ich glaube auch. Aber der Transfermarkt, das freue ich mich schon jetzt, wenn der WM vorbei ist. Es ist immer etwas los. Auch in unserem Teamspiel, wir haben nämlich 0-0. Das erste Mal, glaube ich, Geschichte vom Teamspiel. Beide keinen Punkt geholt. Bayern, PSG, Arsenal, Atletico, Zürich, GC. Alles falsch tippert. Das heisst, wir machen es besser. Lazio, Inter.
1-2.
1-4. GC, Winterthur.
1-1. Nein, 0-0. Okay. Komm, Grusel, 0-0.
2-3. Und St. Pauli, Wolfsburg.
Ich sage, es gibt ein 2-2.
Ah ja, unentschieden wollen. Scheibe. Dann sage ich 1-2.
Aber es ist ja, weißt du, das Unterschied ist, das Spiel so, also ich meine, wenn sie schauen, gut, eventuell gewinnt halt Mainz, relativ führt Mainz deutlich gegen Heidenheim, aber beide Teams in diesem Spiel dürfen sich keinen Unterschied erlauben eigentlich. Darum weiss ich nicht, ob da wirklich ein Unterschied möglich ist.
Von dem her will der Typ von dir, aber es ist doch gut, wenn man ein bisschen Chancen gibt.
Ja, ich habe das Gefühl, durch das, dass beide nicht können, wenn ich beide am Schluss führen und beide tun sich so komplett eliminieren, weil sie beide einfach vorne sind. Genau. Aber wir werden es
sehen. Gut, wir werden es sehen. Auf jeden Fall Spannung. Und genau, es wird auch nächste Woche, glaube ich, viel zu besprechen geben. Auch Kaderzusammenstellung oder die Kaderbekanntgabe von Murat Yakin ist ja nächste Woche. Es geht Schlag auf Schlag. Wir hoffen, ich kann Titel feiern diese Woche mit Inter. Und ja, gute Zeit.
Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
Andere Liga. Der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.